Hallo, liebe Horrorherzen. Wir hoffen, bei euch ist alles klar und dass ihr gut ins neue Jahr reingestartet seid. Serkan und ich sind aus dem Winterschlaf erwacht, nach einer längeren Pause, die uns, ich würde sagen, ganz gut getan hat. Eigentlich wollten wir schon viel früher eine neue Folge rausbringen, jedoch haben wir uns dann gedacht, dass es eigentlich ganz cool wäre, wenn wir unsere erste Folge im neuen Jahr an unserem Jahrestag rausbringen. Denn genau heute vor einem Jahr ist unsere erste Folge erschienen. Ja, und in dem Sinne auch nochmal ja, recht herzlichen Dank fürs Zuhören. Wir feiern das sehr, wir feiern euch sehr. Wie soll es denn auch anders sein? Wir bringen unsere erste Folge jetzt raus im neuen Jahr und beginnen mit unseren Top 5 und Low 5 an dem, was die Horrorfilmwelt so für uns rausgespuckt hat. In diesem Sinne wünschen wir euch viel Spaß beim Zuhören und für das neue Jahr 2026 eine Menge an geilen Horrorfilmen. No.
Horrorherz, deine Horrorfilmfrequenz. Serkan und Marian, zwei Berliner Horror-Nerds ohne Doktortitel. Viel Spaß.
Lonely, I am so lonely. Ich musste gerade lachen. Hi in die Runde übrigens. Ich musste gerade so lachen. Ich bin ein bisschen zu spät zum Recording heute gekommen. Und hab Serkan ein bisschen warten lassen und dann höre ich nur so aus dem Hintergrund von meinem Laptop, Lonely, Serkan, wie geht's dir, alles gut oder was?
Ja, Mann, mir geht's gut. Wir haben die Feiertage gut überstanden, ich hoffe, unsere Zuhörer auch. Ja, jetzt bin ich ja nicht mehr lonely, alles gut, aber es ist mir so durch den Kopf gegangen, so wie so eine Warteschleife bei so einer Hotline.
Einfach hart versetzt von mir. Naja,
was ja, alles gut, ne? Mann. bin ich ja gewohnt. Nee, auf jeden Fall freue ich mich jetzt 2026, rückblickend 2025, war einfach wirklich geil, es hat Spaß gemacht, wir haben uns immer mehr so eingepegelt, haben auch eine Menge Feedback bekommen, konstruktive Kritik, alles, hat uns sehr gefreut, dass da auch immer wieder mal was in die Inbox kam oder ein Comment und jetzt gucken wir nach vorne, beziehungsweise noch nicht so ganz, wir machen nochmal so ein Rewind, ne, unsere Lowlights versus unsere Highlights und ich glaube, so würden wir es am besten auch machen, wa? Wir fangen so ein bisschen mit den Lowlights ein, ohne Disrespect. Aber einfach, was wir 2025 euch vielleicht vorwarnen, ja, was man vielleicht nicht unbedingt noch aufholen muss. Und dann gehen wir nochmal in unsere Highlights rein. Ich weiß, es gibt unendlich viele Highlights, Top 10, Top 20, Top 5, aber jeder hat ja nochmal eine andere Perspektive drauf. Also seid gespannt. Na klar, gibt's ein paar Vertreter, die ihr wahrscheinlich kennt, aber da kommen auch ein paar Überraschungen.
Gibt's denn, wie hat denn so das Jahr 2025 an Horrorfilmen so auf dich gewirkt? War das für dich eher so ein geiles Jahr an Horrorfilmen oder eher eines der schwächeren Jahre?
Ja, das habe ich mich selbst gefragt, weil die Frage hatten wir nämlich uns selbst auch gestellt in unserer ersten Folge, die du ja gerade erwähnt hast, wo wir auch Lowlights versus Highlights und hatten 2024 hinterfragt. Und da hatte ich auch gesagt, es war eigentlich ein gutes Horrorjahr. Ich muss sagen, das ist aber jetzt nochmal nach oben gestiegen und Horror ist weiterhin richtig im Kommen. Und ich finde es auch richtig geil, dass so viele Horrorfilme ins Kino kommen. Auch jetzt schon wieder 2026, was sich alles ankündigt. Also da können sich alle drauf gefasst machen, die Horror-Community und auch hier direkt bei uns Horrorherz. Wir werden auf jeden Fall einiges noch besprechen müssen.
Voll, voll. Also 2025, also ich fand zum Beispiel 2024 so ein bisschen stärker, muss ich dir ganz ehrlich sagen.
Ja,
von der, okay. Von der Menge her an Horrorfilmen, also gute Horrorfilme, die rausgekommen sind. Aber ich glaube, wenn man sich so einzelne Vertreter 2025 anguckt, war das auf jeden Fall das stärkere Jahr.
Ja, ja, fair. Finde ich auch. Ja. So kann man es framen, so würde ich auch sagen.
Das kann man auf jeden Fall so stehen lassen, finde ich. Hast du denn mal zusammengezählt, wie viele Filme du geschafft hast zu gucken im letzten Jahr? Also an 25 Releases?
Oh, nee. Warte mal, ich hatte hier mir einen kleinen Zettel gemacht.
Noch richtig handschriftlich, oder was?
Ja, ganz analog. Das funktioniert immer am besten.
Bester
Mann. Und 18.
Ah, mega. Doch einiges, ne?
Ja, klar. Also ich habe auch eine Menge liegen lassen. Es gibt, also auch dieses, immer dem gerecht zu werden, wenn man sagt, so, das sind die Highlights, das sind Lowlights. Es gibt bestimmt noch eine Menge Underground-Filme und ähnliches und ich freue mich auch immer wieder über irgendwelche Tipps, aber das sind so die, sage ich mal, die ich am relevantesten gehalten habe. So.
Du, voll. Also ich habe ja mal nachgeschaut und es gab um die 40, 45 Horrorfilme, wo man auch Zugriff hatte in Deutschland, ne, weil viele Releases,
stimmt,
die kommen ja gar nicht aus Deutschland raus. Ne?
Das ist immer das Ding.
Genau, dann gibt es die ganzen Festivalfilme. Wir haben gerade die White Nights in Berlin gehabt. Ne? Da gab es dann auch Filme, die dann nur da laufen, wie zum Beispiel We Bury the Dead, glaube ich, heißt der.
Ne? Ja, der wo wir kurz davor waren, reinzugehen, war das der? Oder war das jetzt wieder ein anderer?
Ja,
dieser
genau.
Slasher, so ein bisschen terrormäßig, auch wieder mit so einem Mass-Killer.
Nee, das ist das ist Dolly, von dem du redest. Ich rede jetzt von We Bury the Dead mit Daisy Ridley. Der zum Beispiel. Nee. Das soll so ein Zombie-Film sein, der ein bisschen was Neues erzählen soll, der irgendwie das Zombie-Genre ein bisschen neu, sich halt mal was Neues hat einfallen lassen. So eine Filme zum Beispiel. Ne, das war halt ganz schwer. Ich habe von diesem ganzen Film, also ich dachte mir so, als wir diese Folge geplant haben, dachte ich mir so, scheiße, Mann, du hast ja gar nichts gesehen. Ich gebe es zu. In den letzten ein, zwei Wochen habe ich noch ordentlich was nachgeholt an 4, 5 Filmen.
Voll.
Aber am Ende habe ich tatsächlich auch 18 Filme geguckt. Also lustig, dass wir beide 18 Filme es geschafft haben, 2025 zu gucken, also Filme aus dem Jahr 2025. Und da
die
bin
freie
ich echt gespannt drauf.
Ja,
voll. Und da bin ich echt gespannt drauf, was so es in unsere Low Five und Top Five geschafft hat.
Yeah.
Und ich habe auch noch eine kleine Liste an so Honorable Mentions gemacht von mir.
Ja,
da sind nur drei Filme drauf, die es nicht in meine Top Five geschafft haben, aber die ich trotzdem nicht unangesprochen lassen wollte.
Fair, ja, ich denke mal auch. Ich habe so mehr, aber ich glaube so ein paar, die ein bisschen hervorstechen, die man ruhig erwähnen kann, ohne sich da jetzt zu sehr zu verzetteln, denn jeden kann man jetzt hier nicht erwähnen. Aber
genau.
So mal jetzt so langsam raus aus der Frühjahrsmüdigkeit. Ich weiß nicht, wie es allen Zuhörern geht oder dir, Marian, aber ich glaube so, es ist schwierig, so ins neue Jahr reinzukommen, wa?
Du, eigentlich, der Mensch ist ja auch gar nicht dafür gemacht. Ne? Die Tage sind kurz, es ist kalt. Eigentlich sollten wir jetzt alle uns in unseren Fuchsbau sein, uns schön von unserem angefressenen Winterfett ernähren und wenn der Frühling und die Tage wieder länger werden, rauskommen. Ich glaube, das ist so ein bisschen. Tatsächlich ist es so, ne? Es ist Evolution, nennt man das. Und die einen oder anderen glauben dran, die einen oder anderen halt nicht so.
Fun
du
Fact.
Safe, ne? Ja.
Fun Fact, weil du das gerade sagst, es gibt auch noch wirklich, nagelt mich jetzt nicht fest, welche Bevölkerung und welche Länder, aber die tatsächlich auch so im März Neujahr halt feiern, weil da halt das Jahr neu anfängt, was ja eigentlich auch voll Sinn macht. Und diesen Kalender, den wir so kennen, den wir sozusagen, wie wir einteilen, was Winter ist und Jahreszeiten und so weiter, das kommt ja eigentlich aus dem frühen Rom und ist eigentlich nur so eine Art und Weise, wie man produktiv einen Start am Laufen lassen will. Es ist eher so ein Verwaltungsding, ist aber voll gegen unsere Natur. Also, falls ihr auch euch voll neben der Spur fühlt, ist voll normal, ne?
Also ich weiß, dass in Teilen Russlands im März das neue Jahr gefeiert wird, Kasachstan, Pakistan. Ich weiß auch, dass so im persischen Kulturraum und bei den Kurden so im März der Frühlingsanfang quasi, nicht Neujahr, sondern so Frühlingsanfang, ich weiß keine Ahnung, wie das heißt, ne? Ich zum Beispiel. Weil sich halt wirklich daran gerichtet wird, ne? Und wir haben halt unseren westeuropäischen Kalender und so ist es, ne?
Aber ey, diese schöne Zeit, also hört auf zu probieren, zu funktionieren. Nehmt euch lieber die Zeit und guckt euch ein paar richtig geile Filme an.
Ganz genau.
Zum Beispiel aus 2025, vielleicht könnt ihr gleich noch was mitnehmen.
Voll. Ey, ich würde sagen, wir fangen mal an.
Let's go.
Und ganz spannend, ich würde mal ganz kurz mal so ein kleines Recap machen, was eigentlich so den Boxoffice dominiert hat 2025.
Mhm.
Damit meine ich jetzt Boxoffice, was weltweit tatsächlich eingespielt wurde. Ne? Bis zum heutigen Tage. Ich habe hier eine Liste von 10. Ich habe mich dabei an verschiedene Quellen gehalten, so wie IMDb zum Beispiel. Und auf Platz Nummer 10 ist tatsächlich The Long Walk. gelandet mit einem globalen Einspielergebnis von 62 Millionen Euro. Danach folgt Until Dawn, ja, das ist diese Spielverfilmung, über die haben wir auch gesprochen, fand ich auch sehr, sehr cooler Film, ja, mit 63 Millionen Euro weltweit. Auf Platz 8 ist The Monkey, ja, von Austin Perkins, Stephen King-Verfilmung,
ja,
um die 70 Millionen eingespielt. Jetzt gibt es einen ganz großen Sprung nach oben, ja, wir haben hier Black Phone 2 auf Platz 7 mit 130 Millionen Euro Einspielergebnis. Auf Platz 6 Five Nights at Freddy's 2 mit 237 Millionen Euro Einspielergebnis. Ja.
Ja,
auf Platz 5 haben wir 28 Years Later. Auf Platz 4 haben wir Weapons mit ca. 270 Millionen Euro Einspielergebnis. Auf Platz 3 Final Destination Bloodlines mit 315 Millionen Euro Einspielergebnis weltweit. Dollar, Verzeihung. Auf Platz 2. Können Sie sich denken? Platz 2 und 1?
Ah, naja, ich denke mal, Weapons muss da irgendwie dabei sein.
Weapons war schon, Platz 4.
Oh, so gut habe ich dir zugehört, siehst du?
So gut hast du mir zugehört. Auf Platz 2 hatten wir Sinners mit 366 Millionen Euro Einspielergebnis.
Klar.
Sinners macht gerade eine kleine Welle, weil Rekordhalter in Oscar-Nominierungen genau 16 Stück. Und auf Platz 1, wie sollte es auch anders sein, mit einem Einspielergebnis von über 400 Millionen Dollar weltweit, The Conjuring 4 Last Rites. Das ist so das, was 2025 an Box Office reingekommen ist. Und ich bin gespannt, welche Filme es davon in unsere Listen geschafft haben.
Was da so matcht, ne? Ja, ja. Du, man hat das Gefühl so, wenn man die Liste so hört, du merkst halt die Power of Marketing, ja. Das, was wirklich on Social Media von all den Influencern so krass bespielt wurde, da, wo wir, weiß ich, wie viele Ads hatten, die auf unserer Timeline waren und uns gefunden haben, weil wir Horror lieben, also da merkt man, wo einfach die Kohle hintersteckt. Das ist das, was ich erstmal zu der Liste schon mal so vorab sagen kann. Also das spüre ich richtig.
Vor allem, was so eine IP macht, ne? So eine IP ist halt wahnsinnig mächtig und das bringt man dann so lange raus, bis es nicht mehr geht. Ich meine, The Conjuring 4. Ich hatte mir überlegt, gucke ich mir den Film an, leih ich mir den bei Amazon Prime für 4,99. Ich habe gesagt, nee, mache ich nicht, weil er interessiert mich nicht. Und ich will ihn jetzt nicht gucken, nur um ihn zu gucken. Und nur um noch einen Platz für meine Low Five zu finden.
Nee.
Aber dazu muss man einfach auch mal sagen, dass das ist eine funktionierende IP und der Film heißt zwar Last Rites und nach dem Motto, danach war's das, aber solange diese IP Geld bringt, wird auch noch ein Teil 5 und 6 und 7 und 8 und 9 und 10 und so rauskommen. Hundertprozentig, ne? Müssen wir nicht drüber reden. Ne? Aber sei es ihm gegönnt, den James Wan und Blumhouse und wer da nicht alles hintersteckt. Ich würde sagen, ich fange gerne mal mit meiner Nummer 5 an von den Low 5 dieses Jahr, vom letzten Jahr, Verzeihung. Und dann machst du einfach mit deiner 5 weiter. Wir arbeiten uns langsam vor. Leute, keine Sorge, es ist eine spoilerfreie Folge. Ja, also könnt ihr euch wirklich in Ruhe anhören, ohne Sorge haben zu müssen, gespoilert zu werden. Und somit geht's jetzt los mit meiner Nummer 5 von den Low 5. Und das ist die Netflix-Produktion von Guillermo del Toro, Frankenstein.
Krass, okay.
Ich habe mir den Film ganz wohlbesonnen. Ein Kollege kam zu mir an, Kollege von mir, auch Metalhead und so, cooler Typ, aber kein Horrorfilmgucker, ist eher so in der Fantasy-Welt aufgehängt, ne? Wir verstehen uns sehr gut, quatschen viel bei Witcher und sowas. Und der meinte zu mir, ey, musst du gucken, richtig geiler Film. Jetzt habe ich, weiß ich, wie viele Frankensteine von in meinem Leben gesehen. Ich finde die Universal-Monster-Filme ganz geil. Ich finde das von Mary Shelley, Frankenstein, ganz geil. Jetzt habe ich mir den angeguckt und ich war von der ersten Hälfte eigentlich ganz angetan. Aber dann war es einfach für mich so eine 0815 Frankenstein, ich werde falsch verstanden. Geschichte und lasst uns doch mal alle in den Spiegel gucken und freundlicher zueinander sein, Moral, ne? Hab mich dann relativ wieder abgeturnt und gelangweilt und deswegen bei mir auf der Platz 5.
Okay, ja, lass ich mal so stehen, weil der kommt bei mir auch nochmal. Deswegen will ich jetzt noch nicht so viel dazu sagen. Mhm. Aber es ist interessant, dass du den auf die 5 gepackt hast. Da kommen wir ja gleich schon mal mit so einer Kontroverse, weil viele feiern den ja auch, ne?
Ja, auf jeden Fall. Es ist auch... Quatschen wir gleich nochmal zu.
Ja, alles klar. Ich komme aber genauso kontrovers raus. Ey. Und zwar werde ich jetzt so viele Leute vor den Kopf stoßen.
Ja? Digga, ich kann es kaum erwarten. Was ist denn dein Top 5 bei Low 5, Alter?
Ich weiß, richtige Drumrolls, aber ich muss das kurz vorher nochmal sagen. Alle Lowlights, die ich habe, 2025 war ein gutes Horrorjahr, finde ich. Und all die Lowlights, die ich habe, sind trotzdem Filme, die alle schon, also fast alle, wirklich auch gute Filme sind, aber für mich horrortechnisch Lowlights sind. Und jetzt komme ich mit auf Platz 5 meiner Lowlights ist Sinners, Blood in Sinners, aka, also hier in Deutschland. Der sagt jetzt, was? Der, den du gerade erwähnt hast, der 16 Oscar-Nominierungen hast, worauf ich übrigens einen übelsten Fick gebe, ja, was diese ganzen woken Jury-Mitglieder da immer versuchen zu verzapfen. Ja, das ist alles nur Politik. Aber warum? Warum haue ich so ein auf die 5? Weil für mich der Film ein wahnsinnig schöner Film ist. Wir haben ihn zusammen im Kino gesehen, Marian. Du weißt, wir haben beide uns angeguckt und haben gesagt, ästhetischer Film, what's next? Was kommt jetzt noch? Und dann, ja, ich weiß, das haben jetzt viele schon gesagt. Kommt so ein From Dusk Till Dawn Ding. Also ich glaube, ich spoiler jetzt hier nicht mehr. Jeder weiß, es geht um Vampires, okay? Und trotzdem muss ich sagen, das habe ich alles von der Horror Brille ausgesehen, von der Perspektive alles schon mal besser gesehen. Sorry. Mhm. Und aus dem Grund gehört der für mich, auch wenn ich es cool irgendwie finde, dass Horror so viel Aufmerksamkeit bekommt, der Horrorfilm, ja, das ist ja ein gutes Signal so fürs Kino, aber nee, horrortechnisch, sorry, nein, ich liebe den Film, ich mag den wirklich, finde den richtig geil, kommt in meine Sammlung, aber nicht als Horrorfilm. That's it.
Das ist krass, spannende Ansicht auf jeden Fall. Die kann ich kann sie nachvollziehen, aber ich bin mir da tatsächlich so ein bisschen anderer Meinung. Für mich ist das schon ein Horrorfilm, weil es geht halt um Vampire, sowas. Ne?
Moment. Ich habe nicht gesagt, dass es kein Horrorfilm ist. Ich habe gesagt, horrortechnisch ist es ein Lowlight.
Okay, ja. Ja, also guck mal, dazu muss ich sagen, diese 16 Oscar-Nominierungen, da habe ich auch mit einem Kumpel drüber zu gequatscht. Guck dir doch mal die Konkurrenz an, was da alles rausgekommen ist. Es gibt keine Konkurrenz. Ich meine, Formel 1 F1 mit Brad Pitt wurde für Best Picture nominiert zum Beispiel. War ein guter Film, aber Best Picture, ganz ehrlich, ne? Mhm. Also das ist die eine Sache, die ich dazu sagen muss. Du darfst gespannt sein, ob Sinners auch bei mir auf einer Liste ist. Aber ich kann schon mal zu Sinners sagen, von meiner Perspektive her, ich habe die erste Hälfte vom Film übertrieben genossen. Ne? Also die war richtig schön. Ich hatte so einen Bock auf diesen Film. Die erste Hälfte war richtig, richtig gut. Und dann ab der zweiten Hälfte war es irgendwie, ja, ich weiß es nicht. Also sobald es dann so losging, sage ich mal, ne, war ich dann irgendwie raus und habe mich dann einfach irgendwie ein bisschen so gelangweilt. Und
ja.
Aber okay, Platz 5, Sinners bei dir. Der kommt in deine Sammlung, aber so horrortechnisch ist er bei dir nicht da, wo er ist. Du, völlig fein. Hast auf jeden Fall ein legit Reason dafür. Manche sehen es halt so, manche sehen es halt so, ne? Und ich muss dir ganz ehrlich sagen, für mich war es auch nicht wirklich so, also was so Horror-Feeling angeht, war er auch nicht wirklich da. Es war für mich eher
das
so.
Das meine ich doch. Das ist mein einziger Punkt.
So ein Historical Culture Piece, weißt du, auf der Black Community. Und deswegen fand ich ihn eigentlich auch ganz cool so, aber dann war irgendwie so, ciao. Ja.
Voll, ne? Ich meine, wir sind hier bei Horrorherz und wir sind hier unter uns. Wir sind Geeks und Nerds und wir lieben alle Horrorfilme. Und wir haben, jeder, der hier, glaube ich, zuhört, hat auch Ahnung von Horrorfilmen. Ganz einfach. Ja? Und ich glaube, die meisten werden auch verstehen, dass da viel Politik mit im Spiel ist. Und man darf auch nicht vergessen, so Oscar-Verleihung ist für mich jetzt persönlich nicht so relevant, die Kostüme oder Best Musical Event oder irgendwas, das ist für mich, interessiert mich nicht. Ist Wayne, deshalb.
Du, ist so wie es ist. Meine Nummer 4 von den Low 5, von Drew Hancock mit Sophie Thatcher, Jack Quaid, Lucas Gage und Megan Suri, trägt den Titel Companion. Zu Deutsch, die perfekte Begleitung. Handelt sich um eine künstliche Intelligenz in Frauenform. Und ja, Freunde treffen sich zu einem Erholungswochenende, das dann schnell aus dem Ruder läuft, weil was mit dieser AI nicht stimmt. Und ich habe diesen Film gesehen in Kopenhagen mit meinem Bro Chris. Wir wollten eigentlich zum Marilyn Manson Konzert gehen. Der hat dann 2 Stunden vorher abgesagt. Deswegen sind wir ins Kino gegangen, haben uns den Film angeguckt. Und ja, was soll ich sagen? Ich kann
doppelte
noch nicht mal,
Enttäuschung.
Ich kann noch nicht mal sagen, warum er mir nicht gefällt. Also erstens war er von einer Horrorperspektive auch null beeindruckend. Ne, das ist das Erste. Das Zweite ist es, dass ich so, trotz dass der wirklich gut produziert ist und gute Schauspieler hatte, also Sophie Thatcher, die Iris gespielt hat, also die künstliche Intelligenz, war richtig, richtig gut. Aber erstens nervt mich, dass alleine am Hand des Covers oder des Filmposters schon eigentlich der ganze Film schon gespoilert ist, ne? Und daraufhin halt auch im Film, dass für mich viel zu viel revealed wird und der ganze Film dann irgendwie so ein Chaos durcheinander ist, wo es eigentlich nur darum geht, wer hat hier die Hosen an? Und ich kann die Leute verstehen, wenn sie sagen, ach ja, Mensch, AI, das ist ja auch das Zukunft der Thema, ist für mich aber nicht gut angekommen und war einfach relativ belanglos für mich. Ich habe mich gelangweilt, das Kino war voller Kinder, die so ein TikTok-Film war das, weißt du? Das war so ein richtiger TikTok-Film meiner Meinung nach. Und deswegen, und hatte von mir, meiner Seite auch, ist überhaupt nichts mit Horror zu tun. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, ist Companion für euch ein Horrorfilm, ja oder nein? Bei IMDb 6,9 von 164.000 Votes, ne? Das ist ja schon nicht schlecht so. Aber mich hat er nicht gekriegt. So verschieden sind die Geschmäcker. Was ist auf deine Nummer 4 gekommen, deine Low Five?
Ja, erstmal danke für die Vorwarnung, weil den habe ich nicht gesehen. Ich weiß aber, dass du da keine guten Worte dran lassen konntest und dich, oder was heißt keine guten Worte? Du hast einfach gesagt, der ist Wayne. Der ist wirklich so, Spaß.
Ist wirklich Wayne. Muss man nicht gucken. Ja. Guck lieber was anderes. So. Guck dir lieber nochmal Wrong Turn 3 an, so, weißt du?
Ja, okay. Dann gucke ich mir lieber die Incest Hillbillies an. Jo, bei mir kommt sonst jetzt auf die 4, auch vielleicht kontrovers für den einen oder anderen, aber da scheiden sich auch so die Geister. Auf meiner Nummer 4 kommt von Scott Derrickson, ja, von dem Autoren Joe Hill, der Film Black Phone 2, ja, mit Ethan Hawke. Und Ethan Hawke kommt nicht viel vor, muss es ja auch nicht unbedingt, ne? Wenn man an andere Filme denkt aus dem Horrorgenre, manchmal ist weniger mehr, aber man hat dann versucht, also haltet euch kurz die Ohren zu, Mini-Spoiler vielleicht für die, die wirklich gar keine Ahnung über den Film haben, aber es ist so ein bisschen Nightmare on Elm Street plötzlich, ja?
Und
kommt halt in die Träume rein. Und es ist einfach, aber am Ende ist der Film für mich erstmal mit 2 Stunden viel zu lang und aufgebläht. Da kommt viel zu viele dramatische Szenen, was vom Acting her von Mason Thames, ne, heißt da Finn im Film. Acting like gut, aber so, ich brauchte es nicht, so diese extreme Drama, so, du weißt gar nicht, wie das war im Keller und weißt was. Lass doch die Bildsprache für sich sprechen, ja. Und mach einfach ein bisschen weniger draus, denn der erste, der war ja wirklich geil. Ich hatte auch wirklich Bock auf den Film. Vielleicht war ich auch deswegen so enttäuscht und war es für mich ein Lowlight, weil die haben es versucht, auf eine neue Ebene zu bringen, aber viel zu sehr aufgebläht. Und am Ende ist es irgendwie die belangloseste Telefonzelle im Horrorgenre geworden irgendwie. Es wäre ein bisschen hart vielleicht, aber ich sage das jetzt einfach so, weil das Telefon klingelt wahrscheinlich immer noch und irgendeiner wird wieder rangehen.
Ja, krass, okay, habe ich nicht gesehen. Ich fand ja Teil 1 sehr geil, ich fand Ethan Hawke als The Grabber sehr geil.
Voll.
Und den zweiten Teil hatte ich auch kurz auf meiner Liste. Der einzige Grund, warum ich mir den noch nicht angeguckt habe, weil der mir mit 13,99 zum Leihen bei Prime noch ein Ticken zu teuer war. Da dachte ich, okay, dann warte ich mal, ob er vielleicht auf den anderen Streaming-Plattformen irgendwann läuft oder dann doch für 4,99 oder so zu grabben ist bei Prime. Okay, spannend.
Aber guck ihn dir auf jeden Fall an.
Hundertprozentig. Ja, ich gucke mir auf jeden Fall an und dann können wir ja mal gerne auch mal eine Episode über Black Phone 1 und 2 machen, weil Black Phone 1 war schon sehr stark. Also war für mich
geil.
Tatsächlich auch eine der großen Überraschungen aus dem Jahr 2021.
Vor allem beim ersten war auch so, es wurde nicht alles auserzählt. Der hat eben mit seiner, ich weiß gar nicht, wie lang der ging, aber ich glaube, der war kürzer. Oder hat sich einfach kürzer angefühlt, ich weiß nicht. Aber der hat eben nicht so viel auserzählt und hat eben diese Supernatural-Ebene nicht zu viel auserklärt. So. Das mag ich halt immer bei Filmen, nicht? Wenn jemand alles so, und das hatte ich so ein bisschen zu viel bei Black Phone 2 irgendwie für meinen Geschmack.
Bisschen so Longlegs, ne? Wo da am Ende wirklich alles erklärt und aufgeschlüsselt werden musste.
Ja,
und man,
ja,
ne?
Ja, aber das, ja, scheinbar das Publikum ist halt immer dümmer. Oder man erwartet halt, dass halt auch der letzte Horst immer alles verstehen muss. Aber stilistisch gesehen hat der Film Black Phone 2 durchaus gute Sachen auch. Deswegen, ich hatte vorhin ja schon gesagt, auf meiner Lowlights-Liste sind trotzdem Filme, die auch gute Momente haben, oft so. Ja? Aber für mich ist es trotzdem eine Enttäuschung. Ja, echt, bei mir war das so, weil 2025 hat echt gute Sachen.
Ja, ja, ja. Na gut, also machen wir weiter. Auf meiner Nummer 3, das ist so ein Film, ich gehe ins Kino mit den maximal falschen Erwartungen. Ein Film von Mike P. Nelson.
Ja,
ist
okay.
Um die Weihnachtszeit rausgekommen. Ja. Der Killer hört auf den Namen Billy und Billy hört auf das Wort Punish. Und die Rede ist von Silent Night, Deadly Night. Wir haben schon mal kurz in unserer letzten Folge unsere Top 5 Horrorfilme zur Weihnachtszeit gesprochen. Da habe ich über diesen Film, oder haben wir über diesen Film gesprochen. Ja, was soll ich sagen über den Film? Also der Film ist für mich, am Anfang war ich so, okay, ich lasse mich mal drauf ein. Da gab es ein paar schöne Elemente, die eingebracht wurden, wo ich mir dachte, so, okay, das klingt schon mal interessant. Ja, kann vielleicht ganz cool werden, aber dann ist der Film aufgrund von Entscheidungen, die der Regisseur getroffen hat, in welche Richtung, zu welcher Motivation Billy hier handelt und tötet und sowas, hat es für mich einfach nicht funktioniert, was Silent Night, Deadly Night für mich zu keinem Slasher gemacht hat, sondern zu so einer Art Batman-Film, weißt du, der Rächer, weißt du, so ein Rächerfilm gemacht.
Na, ich gedacht, ja, ich hätte jetzt Venom gesagt, ne, weil
oder Venom oder ja. Ja, oder Venom gesagt, ne, wo ich mir denke, so, Alter, das hat doch überhaupt nichts damit zu tun. Zwei Gründe, wieso der Film für mich vielleicht nicht funktioniert hat, ist Nummer eins. Wir haben ihn auf Deutsch geguckt und die Synchro war einfach mal katastrophal. Also ich habe kurze Ausschnitte gesehen bei YouTube, wo, also mit englischem Dialog, und es hat sich 5-mal, 10-mal cooler angehört, dass, was vielleicht dazu geführt hätte, dass die ganzen Jokes und Gags und sowas angekommen wären.
Stimmt, und die haben nicht gezündet im Deutschen. Also
das war wortwörtlich
übersetzt. Aber es ist halt ein schlechtes Dialogbuch, hatten wir auch letztens.
Ja, ja.
Also das ist meine Meinung dazu. Ja.
Und der zweite Grund ist, Mike P. Nelson hätte diesen Film nicht Silent Night, Deadly Night nennen dürfen. Er hätte ihn irgendwie anders nennen sollen. Und vielleicht hätte er dann auch für mich funktioniert. Ähnlich wie bei Wrong Turn The Foundation, welcher mir persönlich ganz gut gefallen hat. Der war ja auch von Mike P. Nelson. Aber dadurch, dass er ihn Wrong Turn genannt hat, The Foundation, und nicht nur The Foundation, dachten halt alle, wir sehen jetzt hier wieder unsere Incest Family aus der Wrong Turn-Reihe um Sawtooth etc. war aber nicht Sache, und deswegen ist der Film bei vielen so schlecht angekommen. Und und das sind so die zwei Gründe, wieso ich für mich diesen Film ja nicht mochte. Abgesehen davon, ja, war er dann einfach auch ziemlich wack. Also die Gore war minimal. Du hast richtig gemerkt, so dass in Momenten, wo es blutig, gorig wurde, das dann immer ganz schnell und blurry geschnitten wurde, ne, weil man nicht sehen wollte, wie scheiße es eigentlich aussieht. Dann gab es da so eine sehr aufregend ersehende Szene. Ne? Ich will es jetzt nicht spoilern, guckt ihr euch gerne an, so. Wo ich mir auch so dachte, ja Mensch, meine Fresse, Alter, das hätte diesen Film jetzt zum echten coolen Film gemacht, aber da war es dann halt auch nur so, ja gut. Was auch immer, die Leute werden diesen Film zur Weihnachtszeit mit Terrifier 3 vergleichen, der wirklich, wie wir alle wissen, was das angeht, hart übertrieben hat, und werden bitter enttäuscht sein, wenn sie aus so einem Gore-Faktor zu Silent Night, Deadly Night gehen werden.
Voll,
so viel
ja,
dazu,
ja.
So viel ja. Dazu. Deine Nummer 3.
Ja, also ich habe auf jeden Fall Silent Night, wird bei mir auch noch kommen, so viel kann ich schon mal sagen, aber ich sage euch nicht, ob auf Lowlight oder Highlight, aber man kann sich vielleicht denken. Jedenfalls bei mir auf die Nummer 3 kommt ein Film, der, wenn man den bei IMDb eingibt, zwar 2024 gelistet ist, aber ist nicht so ganz fair, finde ich, weil der lief halt erstmal auf Festivals hier, ich glaube in Siege bei dem Festival und ich habe halt keinen Access dazu und habe davon nur gehört, war auf meiner Liste und zwar von der Regisseurin Mercedes Bryce Morgan, ein erotischer Horror, Psycho-Horror-Film und zwar Bone Lake. Ja, gibt es, glaube ich, auch auf Prime, wenn es mich nicht täuscht. Aber der Film, also um es kurz zu machen, es ist ein Haus, was von einem Pärchen, bei denen es offensichtlich nicht so gut läuft. Die wollen dann einfach zu sich finden, eine Menge poppen und eine Menge Spaß haben und kommen aber in dieses Haus und dann kommt nochmal ein anderes Pärchen und sagt, hey, wir haben das aber auch gebucht. Über Airbnb, Doppelbuchung. Und die Besitzer sind aber nicht zu erreichen und alles sehr merkwürdig und sehr komisch. Und klar, jeder, der vielleicht so ein bisschen jetzt auch die letzten Jahre Horror verfolgt hat, Zach Cragers The Barbarian kommt da vielleicht gleich in deinen Kopf, ne? Und klar, ist es ja so ein ähnliches Szenario. Und wie gesagt, wird ja als Erotik-Horror oder so ein bisschen, ja, anzüglich. Und da merkst du dann, wenn du das anguckst und denkst so, das ist, warum USA so ein verklemmtes Land ist. Wenn das sexuell irgendwie sein soll, also dann weiß ich auch nicht. Also dann guckt euch lieber einen Clive Barker-Film an oder Possession oder Blut an den Lippen. Das sind Filme, so in den 70er, 80er Jahre besonders, die halt einfach, ja, kontrovers auch sexuelle Themen mit eingeflochten haben, aber wirklich intelligent und eben bestimmte Fetische verarbeitet haben. Hier sind dann einfach zwei Pärchen und das wird so ein bisschen versucht smart zu inszenieren, aber die Dialoge sind am Ende hohl und man weiß im Grunde genommen alles schon, was passieren wird und am Ende wird dann, also im letzten Drittel wird dann auch nochmal so eine Reißwand mit Bildern, wo dann Sachen verknüpft sind und dann wird dem Publikum erklärt, wie alles zusammengehört, das Puzzle. So, auch wieder so dieses Show, not tell, also zeig uns das doch einfach. Oder wir haben es eigentlich schon alle längst verstanden. Mach nicht mehr draus. Also spar dir diese 15 Minuten Erklärung und komm zum fucking Ende und bemühe dich lieber um einen geilen Showdown oder ein paar Filme, die den zum wertvollen Horrorvertreter machen. Also der ist weder gut für das Horrorgenre, noch irgendwie ist der kontrovers auf irgendwie sexueller Ebene. Der hat wirklich keine Reize. Ich verstehe nicht, wie der aufs Festival wurde wo angeblich auch teilweise gefeiert und das verstehe ich eben nicht so, was man jetzt so jetzt feiert. Also deswegen Lowlight für 2025, Bone Lake.
Ja, ich habe den Film tatsächlich auch auf meiner Watchlist gehabt. Gibt es tatsächlich bei Prime, weil du es gerade erwähnt hattest, auch für 4,99 zum Leihen. Ja, habe mir dann aber so ein bisschen so die Inhaltsgabe durchgelesen und habe den so gegenübergestellt mit Filmen, die ich dann auch noch gucken wollte und habe den dann einfach depriorisiert bei mir ihn am Ende nicht geguckt. Und ich glaube auch, dass, also er hat sich tatsächlich sehr uninteressant angehört, hat mich auch so ein bisschen an Gerald's Game und so erinnert, ne? Also diese ganzen Geschichten so und da ich so, ja, nee, muss ich mir nicht angucken. Eventuell schaue ich mal rein, wenn es den wirklich für Ume gibt, aber
ja, ja.
Da muss ich schon viel Langeweile mitbringen und wirklich nothing to do, um den dann anzumachen. Mal schauen.
Nee, ist der richtige Instinkt gewesen, kann ich dir schon mal sagen.
Ja, du, das ist jahrelanger Fantasy-Filmfestgänger, ne, wo man wirklich nichts hatte und wirklich nur sich die Inhaltsgaben durchlesen konnte in den Heften. Man ist halt trainiert, kennst du ja selber.
Ja, Mann.
Meine Nummer 2, Low 5, ist jetzt tatsächlich auch endlich mal ein Film, der es auch in den Boxoffice geschafft hat an Einspielergebnissen mit $62 Millionen globalen Einspielergebnis. Von Francis Lawrence mit Cooper Hoffman, David Johnson, Garrett Waring und Tut Nuyut und Ben Wong, die muss man auch noch erwähnen an der Stelle. Die Rede ist von The Long Walk, Todesmarsch. Eine Stephen King-Verfilmung. Und warum ist dieser Film auf meiner Nummer 2 bei den Low 5? Also, ich bin mir der Meinung. Und ich weiß, das ist auch ein bisschen kontrovers an der Stelle, weil er tatsächlich vielen Leuten auch aus meinem Umfeld ganz gut gefallen hat, was ich wirklich nicht verstehen kann, weil ich fand den Film, ich muss es ganz ehrlich sagen und sorry, wenn ich das so harsch ausdrücke, aber echt scheiße. Du hast diese Truppe an Jungs, ich weiß nicht, wie viele, 50 glaube ich sind das, ne? Die treffen sich und das spielt, der Film spielt in Zukunft, ne? Also in nicht in ferner Zukunft, sondern ich würde sagen anhand der Bilder und Autos und Aufmachung so in naher Zukunft. Aha. In der USA. USA ist wirtschaftlich am Boden und ja, und dann fällt den Amis halt nichts Besseres ein, weil sie wirtschaftlich im Arsch sind, einmal im Jahr so einen Long Walk zu machen mit 50 Teilnehmern, wo Platz Nummer 1 dann irgendwie einen riesigen Geldbetrag gewinnt und einen Wunsch hat, der ihm erfüllt wird. Und ja, was passiert mit den anderen 49? Das ist jetzt auch kein Spoiler. Die werden halt getötet, werden halt erschossen, so, ne? Voll boring. Und dann laufen sie halt los und bilden Freundschaften und laufen irgendwie über 800 Kilometer, was völlig out of scope ist, also absolut unrealistisch. Ja, ja, gut, unrealistisch ist ein Film, Marian, ist klar. Aber Leute, komm, Alter, 800 Kilometer so, weißt du, in 2 Tagen. Ich war ein paar Jahre bei der Bundeswehr und ich weiß, was es alleine bedeutet, 40 Kilometer zu laufen an einem Stück.
Rudi, weißt du? Du bist einfach nur untrainiert, ja? Was soll ich sagen, ey?
Und darüber hinaus war es passiert einfach nicht. Das ist so ein richtiger Flatliner-Film. Der hat keine Höhen, der hat keine Tiefen, der hat keine Charakterentwicklung, der hat kein Klimax an Spannung, zumindest konnte ich ihn nicht erkennen. Da gibt es da eine Szene, wo einer von den Leuten seine Mom trifft. Da dachte ich mir so, okay, jetzt gibt's Drama. Da gibt es einen Typen, der Sohn von jemandem Wichtigen spielt in diesem Film. Ich sage jetzt auch nicht wer, weil ich nicht spoilern möchte. Da dachte ich auch so ein bisschen Drama, aber es ist einfach nichts passiert. Es waren einfach nur knapp 2 Stunden langweiliges Gelaufe und ich wusste schon von vornherein, wer zwischen wem quasi dieses Finale stattfindet. Und dann dachte ich mir so, okay, gibt es jetzt auch nochmal irgendwie ein krasses Finale oder sowas? Digga, Pustekuchen. Ich habe mich todesgelangweilt. Ich dachte mir so, was ist das für ein Scheißfilm? Wie kann der so krass gut anerkannt sein? Und deswegen bei mir auf Platz 2.
Ja, auch so ein Hot Take, ja, also ist deine Meinung. Ich bin nicht ganz so der Meinung, also ich verstehe all deine Punkte und ich denke auch, dass der Film eine Menge liegen lassen lässt. Ja, also da gibt es eine Menge Möglichkeiten, nämlich gerade in dieser Charakterzeichnung, die noch ein bisschen interessanter zu machen, Hintergrundwissen, bestimmte Sachen, die angedeutet werden, dann auch mal ein bisschen mehr in die Tiefe zu gehen, dass du auch wirklich mit den mit den ganzen Rollen dort, mit den ganzen Walkern irgendwie ja mitfiebern kannst. Das fehlt schon so ein bisschen. Aber natürlich ist das ganze Setting halt eins, was in naher Zukunft liegt, wie du sagst so, aber es ist halt eben so, gerade in aktueller politischen Lage, denkt man sich so, ja, das ist irgendwie das Amerika, was halt so absurd ist und mit so absurden Sachen kommt, dass es bedauerlicherweise doch echt sein kann. Weil jedes Mal, wenn du denkst, ey, das kann nicht real sein, haut Trump wieder einen raus oder so. Ja. Und aus dem Grund finde ich das lächerlich irgendwie, aber dennoch nicht mehr so komplett abwegig. Aber ich verstehe die Punkte, wir haben auch drüber geredet, wir wollen ja jetzt hier nicht spoilern und den kompletten Film erzählen. Ich finde nur so, dass das, was du gesagt hast, keine Charakterzeichnung hat und dass er gar nichts hat, das finde ich jetzt ein bisschen zu hart, aber er hat einfach zu viel liegen lassen, dass ich jetzt, deswegen landet er weder in meine Lowlight noch in meine Highlights, um es kurz zu machen.
Aber Digga, die Charaktere, es passiert ja nichts. Die bleiben ja, sind ja gleich die Charaktere. Das Arschloch bleibt das Arschloch, der Good Boy bleibt der Good Boy, Teamplayer bleibt der Teamplayer. Es passiert nichts und die laufen und sind dann überrascht, dass die abgeschossen werden und können nicht hingucken. Denken sie, hä, what the fuck did you sign up for, Alter? Das ist Schwachsinn.
Ja, ja.
Egal,
ja.
Lass uns weitermachen mit deiner Nummer 2.
Ja, meine Nummer 2 geht jetzt wirklich kurz und schmerzlos. Wir hatten schon drüber geredet, das ist Silent Night, Deadly Night. Ich war genauso enttäuscht. Der Film wusste irgendwie nicht, wo er wirklich hin will, habe ich das Gefühl gehabt. Also, irgendwann wollte er plötzlich so ein super cooler Film sein,
ja.
der Billy letztendlich fast für so eine Superheldenfigur lässt und du sollst extrem viel sympathisieren und im Grunde genommen all die Menschen, die er killt, die sind im Grunde genommen, die haben es auch verdient. Die sind böse, die sind naughty. Ja? Und das ist ein bisschen zu einfach. Da ist halt einfach der in Anführungsstrichen einfache Slasher, weil ich finde ja eigentlich Silent Night, Deadly Night ist kein einfacher Slasher. Der hat wirklich intelligente Nuancen so. Also ich finde, das ist wirklich auch so drama-like so. Ja? Und
voll. Sogar das Remake aus 2012 ist echt guckbar, muss ich sagen.
Das habe ich nie gesehen.
Da kann ist halt ein Slasher, der macht sich halt nichts vor. Das ist ein deranged Santa Killer, der blutige Kills hat. Gucken die an.
Ja, gebe ich mir auf jeden Fall nochmal. Aber dann hätte ich vielleicht doch lieber das gehabt. Denn das, was man ja vom Slasher am Ende erwartet oder von so einem Titel, ja, ist ja am Ende dann auch so die Kill-Szenen irgendwie. Du brauchst schon so ein paar kreative, geile Kills und die dann vielleicht auch einfach, ja, gute Practical Effects. Und die haben hier auch einfach gefehlt. Spannung kommt auch nicht auf, weil er dann eben sich auch entscheidet, einfach viel zu oft albern zu sein und cool zu sein, als anstatt ja wirklich eine Slasher-Story irgendwie anders zu erzählen.
Ja.
Und von daher kann der leider nur auf eine Lowlight-Liste am Ende von 2025 landen.
Hundertprozentig. Dem habe ich nichts hinzuzufügen. Platz Nummer 1 bei meinen Low 5 ist ein Film von ist ein Film von Lee Whannell mit Christopher Abbott, Sam Yeager, Matilda Firth und Julia Garner. Der auch wirklich, also Julia Garner ist in dem Fall das Highlight vom Film für mich, weil sie echt gut spielt. Aber den Rest, den kannst du bei Vollmondlicht vergraben oder versenken. Die Rede ist von Wolfman.
Okay.
Meine Güte, ey. Ich kann gar nichts über den Film wirklich sagen. Der war einfach nur wack. Also, er war peinlich, er war schlecht inszeniert. Der hatte eine richtig schlechte, schwache Story, weit unterm Potenzial. Ich habe den Film nach 30 Minuten ausgemacht, weil er mich interessiert hat. Dann habe ich ihn irgendwie 3 Tage später dann nochmal angemacht für eine halbe Stunde, weil ich dachte mir dann so, ey Marin, jetzt guck diesen scheiß Film zu Ende. Der lief bei Wow, beziehungsweise bei Sky läuft der. Und dann habe ich den tatsächlich noch am Ende zu Ende geguckt und ja, es ist einfach ein schlechter Film. Also Wahnsinn, immer wieder faszinierend, wie viel Geld man für Scheiße ausgeben kann heutzutage. Ne? Das ist schon ganz krass. Hat 25 Millionen gekostet, hat ungefähr 35 Millionen eingespielt. Gut, ob das jetzt als profitabel zählt, wage ich zu bezweifeln. Ja, weil du musst natürlich auch noch hier ganzen Marketingkosten und so mit hinzuziehen und sowas. Guckt ihn euch nicht an.
Danke fürs Vorwarnung. Hier.
Ich mag ja Werwölfe. Ich mag ja so Werwolf-Horrorfilme. Deswegen bin ich auch so, freue ich mich auch so auf hier Dingens, Robert Eggers Werwolf-Film, der dieses Jahr oder nächstes Jahr rauskommt. Ich weiß es nicht, aber auch auf jeden Fall wieder mit einer Lily Depp am Start, ne, die auch in Nosferatu war.
Ja.
Und natürlich wieder sowieso A-List-Cast so. Aber der Film, der war einfach. Ich weiß noch nicht mal, wieso ich ihn so schlecht fand. Er war einfach super schlecht und deswegen.
Ist krass.
Congratulations für Nummer 1 meiner Low 5 2025 Wolfman. Außer Julia Garner, du warst richtig gut in dem Film.
Ja, Julia Garner ist sowieso, also für sie ist es vielleicht jetzt gar nicht so schlimm, dass der bei dir auf die Top 1 der Lowlights kommt, denn da gibt es ja noch einen anderen Film mit ihr aus 2025.
Ganz genau.
Der, glaube ich, irgendwo vielleicht auch nochmal wieder zu finden ist. Lustig auch, die Amy Madigan, ne? die alte, die Gladys spielt, die spielt ja auch damit, ne? Habe ich gesehen, gerade bei diesen, wenn es mich nicht täuscht, oder? Liege ich falsch bei diesem Film, den du gerade genannt hast? Ja?
Ich sehe jetzt nichts.
Okay. Aber auf jeden Fall, wie gesagt,
kann sein, also, weiß ich nicht.
Ist eine gute Schauspielerin und hier sagst du eher Griff ins Klo, ja?
Aber ganz, ganz tief. Hier, wie heißt du nochmal?
Mann, wie heißt Andi, du hast dieser, recht. Bullshit.
Wie heißt nochmal dieser Junkie-Film von Danny Boyle?
Du meinst so Trainspotting?
Genau, ganz tiefer Griff ins Klo, Wie bei Trainspotting, so, genau. Wollte ich sagen. Ja.
Richtig, bis auf den Grund. Jo, geil, geil. Weiß ich auf jeden Fall, was ich nicht gucken werde. Vielen Dank dafür. auf jeden Fall, auf meine Eins kommt ein Film, den ich irgendeiner Episode, ich weiß nicht mehr welche von uns, mal erwähnt habe in unserem typischen Spiel, was hast du so letzter Zeit gesehen? Mhm. Und da hatte ich, glaube ich, mein Wortlaut war, der Film ist so, der ist so wichtig wie ein zweites Arschloch, oder den brauchst du so sehr wie, also der Film ist einfach so fucking belanglos. Und es ist auch ein Film aus 2025 von Jennifer Caton Robinson.
Ich weiß es. Ja, okay, ja.
Und viele wissen auch, was letzten Sommer geschah, denn ich weiß, was du letzten Sommer getan hast, 2025.
Geil, Alter.
Ist ja, das ein hässlicher, dummer Sequel, Alter, den kein Mensch wirklich braucht. Also es ist ein, also der Film bietet weder den Fans was, noch irgendwie einen jungen, neuen Publikum. Du hast andauernd irgendwelche Fan-Candies und irgendwie, um zu zeigen, hey, wie sehr wir zu schätzen wissen, den alten Film, guck mal der. Also es macht ja auch irgendwie gefühlt jeder mit, ne? Michael Geller macht hier auch mit und alle kommen irgendwie, haben alle noch einen kleinen Gastauftritt. Der Killer ist halt mit seinen Haken immer plötzlich irgendwo da. Ja, das ist erstmal schon so. Und dann das ist schon so dumm so, weißt du, so, es baut sich nie eine Spannung auf. Und dann ist es immer wieder, dass sich das so wie zurückgespult und wieder auf Play gedrückt. Wieder, ach, jetzt rennen sie wieder von ihm weg. Ach, jetzt ist er wieder da, jetzt rennen sie von ihm weg. Dann wird so ein bisschen versucht, irgendeine Story, eine Erklärung oder, ich will ja gar nicht von einer Meta-Ebene oder so einen Scheiß reden, aber er ist halt einfach so unwichtig. Und so ein Film kommt sogar ins Kino, also bei uns nicht, aber ich glaube in den USA war er in den Kinos auf jeden Fall. Und der ist so unnötig. Also macht einen ganz großen Bogen drum, guckt euch lieber wirklich nochmal den alten, der auch nicht so gut gealtert ist, um ehrlich zu sein, für meinen Geschmack. Aber nichtsdestotrotz, ich habe ihn mir reingezogen und ich kam gar nicht, dachte, kam mir vor wie so ein alter Tatagreis. Ich kam gar nicht aus dem Kopfschütteln raus. So. Die ganze Zeit immer so, oh Gott, Alter, oh Gott, oh Gott.
Aber Respekt, also, Digi, Respekt, dass du dir den angeguckt hast von vorne bis hinten. Ich glaube, das wäre so ein Kandidatfilm, wo ich mir schon gesagt hätte, so, boah, nee, komm, let's go.
Ja, also mein Finger war auf der Vorspultaste definitiv. Also, ich musste ab und zu mal ganz kurz die behindertsten Dialoge einfach vorspulen. Und natürlich, wie bei den ganz vielen neuen Filmen, so, es ist halt auch so ein Film, wo du richtig merkst, du brauchst gar nicht auf den Screen gucken, denn hier wird alles erklärt, so wie so eine Audio. Und wir machen jetzt das und das. Das ist passiert wegen dem und dem. Und das hat mit dem und dem zu tun. Er erklärt dir dann auch alles. Und ey, come on. Ey. Mehr gibt's da eigentlich auch nicht zu sagen. Macht wirklich einen großen Bogen um den Film. Ich weiß, was du letzten Sommer getan hast und immer noch und immer wieder und fuck it.
Ich weiß noch immer, was du letzten Sommer getan hast. Ja, ich gucke mir gerade mal ein bisschen so an, was so passiert ist. Und die Ratings sind ja auch echt nicht so gut, ne? Und Einspielergebnisse sind auch, doch fast das Dreifache eingespielt. 18 Millionen Euro hat er gekostet, 64 hat er weltweit eingespielt. Gedreht wurde in Australien, Columbia Pictures und Screen Gems. Also war schon eine gute Produktion so, ne? Aber natürlich die Exekution ist dann natürlich immer was anderes. Dann hast du halt auch hier dein typisches Fan-Candy dabei, ne? Jenna Love Hewitt war dabei, Freddie Prinze war dabei, Sarah Michelle Gellar war dabei, ne? Ich weiß nicht, ob die größere Auftritte hatten oder eher so Cameos, keine Ahnung.
Cameos, Gastauftritte, das war's.
Und somit kriegst du natürlich. Somit hättest du mich ja damals auch fast ins Kino gekriegt, aber ich dachte mir schon, nee, komm, scheiß drauf. Also ich mag den ersten Teil sehr, 90% aus nostalgischen Gründen habe ich auch in meiner Sammlung drin. Macht immer mal wieder Spaß für einen.
Und den Killer, den kannst du halt auch schon
ist für mich so ein. Ist für mich so ein ganz guter, also das Original ist für mich so ein ganz guter Vorherbstfilm, weißt du?
Ja. Ich habe den zuletzt mal irgendwann gesehen und dachte, okay, zu seiner Zeit war er gut. Da hat er halt eben zu der neuen Horrorwelle nach Scream so gehört.
Ja. Wir haben ja auch, das ist ja ein bisschen so, du, das ist ja auch so ein bisschen wie hier, wir haben mal eine Folge gemacht, ich weiß gar nicht mehr, welche Folge das war. War auf jeden Fall eine sehr geile Folge. Also mir hat sie sehr gefallen, Folge Nummer 9 zu Urbane Legenden. Wir haben uns ja den Film nochmal angeguckt und dann habe ich ja auch festgestellt, also ich habe mir den angeguckt und war ein bisschen, hatte Bock, dachte mir so, ich habe den so geil in Erinnerung. Den letzte Mal vor 10, 15 Jahren gesehen, keine Ahnung. Gucke ich mir den an, den Film, denke mir so, boah, der ist ja eigentlich auch richtig schlecht, ja. Aber hat trotzdem irgendwo Spaß gemacht und wir haben halt dann das Beste draus gemacht, indem wir halt auf die urbanen Legenden eingegangen sind und wie bist du damit groß geworden und ich und so. Deswegen ganz nice, also hört euch die auf jeden Fall mal an, Leute, unsere 9. Folge urbane Legenden. Ganz schick, aber ich denke mal, das kann man da so in ein Cluster werfen, so das, was halt Scream ausgelöst hat, ne, 96. Gut. Okay, dann würde ich sagen, kommen wir jetzt zu unseren Top 5, ja. Jetzt macht sie das Spaß. Nein, es macht natürlich die ganze Zeit schon Spaß. Aber jetzt wird es natürlich cool. Jetzt kommt unsere Top 5. Ich bin gespannt. Ich kann mir vorstellen, dass wir die ein oder anderen Matches haben. Die Frage ist nur, wo. Und vor allem, ich bin gespannt, wo du Frankenstein hast.
ja, ich habe es ja schon angekündigt. Aber ich verspreche dir, soll ich anfangen?
Diesmal fängst du an.
Alles klar, weil dann müssen wir es auch gar nicht so spannend machen. Ja? Bei mir ist nämlich Frankenstein auf Nummer 5.
Alright.
Ja, in den Highlights. Und ich muss sagen, er ist halt auf Platz 5, weil er eben nicht ganz oben auf den Highlights sein kann. Ich habe mich auf den Film gefreut und ich finde ich einen Film, der ästhetisch so rein, einfach so von der Ästhetik, von wie er gefilmt ist, einfach auf die große Leinwand gehört. Ich bereue es so ein bisschen, dass ich mich doch nicht ins Kino begeben habe, aber es war halt wieder in unseren so beliebten Kino, was wir so lieben, in Neukölln, Rollberg, ja. Und ich hatte einfach keine Lust, da hinzufahren irgendwie. Und dann dachte ich, okay, er ist jetzt hier, er ist auf Netflix. Und Guillermo del Toro ist ein geiler Regisseur. Ich feiere ihn. Ich feiere ihn einfach auch für wer er ist. Und man weiß halt, dass er einfach Horror liebt. Ne? Und aus dem Grund, ich fand einfach die Kreatur, der von Jacob Lordi gespielt, ziemlich geil. Auch wie er so langsam erst lernt, dann eben die Worte zu formen und richtig zu sprechen, so wie ich gerade. Ja. Und Christopher Waltz hat mich natürlich, ist so einer, der an den Film auch so ein bisschen reinlockt, so, ne? Der ist ja bei Frankenstein und Dracula mit dabei, den von Luc Besson. Ist ja bei beiden Filmen dabei. Und natürlich die Mia Goss, die hier eine Doppelrolle spielt, ne? Zu einem Mutter und einem Frau von Viktor Frankenstein. Und ich weiß, dass die Ästhetik nicht jedem gefällt, denn was den Film ein bisschen vermissen lässt, ist die Gothic-Atmosphäre so. Es sind zwar Sachen da, aber es ist doch manchmal ein bisschen zu schick und zu high-polished, so von der Stilistik. Er ist schön anzusehen, aber manchmal fast, ja, wie soll ich sagen, ein Stück zu schön. Ja, und das, da scheitert er so ein bisschen. Aber dennoch finde ich, dass es ein guter Film ist, der trotzdem Seele hat und eben nicht komplett seelenlos ist. Aber man sieht oft, dass das Setting so, ne, dass das so Kulissen sind, aber so eine Kulissen, so eine digitalen Kulissen. Du weißt doch, wie nennt sich denn nochmal diese riesige, große, gekrümmte Wand? Dieser Bildschirm. Nee, es gibt so einen richtigen riesen Bildschirm, kein Greenscreen, dass du es im Nachhinein reinbringst, sondern dass die quasi in dem Setting sind, in dieser Kulisse, aber halt in digitaler Form.
Und dann per Knopfdruck.
Genau, das wurde hier auch verwendet und irgendwie fühlt man das manchmal. Es ist ein bisschen zu klar irgendwie alles und das hätte man vielleicht anders machen können, aber guckt ihn euch an. Ich fand ihn ganz gut und deswegen ist er bei mir schon in den Highlights vertreten auf jeden Fall.
Ja, ist ein guckbarer Film, aber wie ihr wisst, war auf meinem Platz 5 der Lowlights, was ja noch relativ gut ist, weil nicht Platz 1. Ne? Gibt eine ganz lustige Geschichte von Felix Kammerer, der William Frankenstein spielt, wie er zu der Rolle gekommen ist. Der hat Guillermo del Toro bei den Oscars kennengelernt mit zu Im Westen nichts Neues, wo ja Felix Kammerer den Hauptdarsteller spielt.
Hatte ich auch gelesen, ja.
Der Film, ja, krass, also der hat wirklich, der ist sogar im IMAX auf 35mm teilweise rausgekommen in den Kinos und ausgewählten.
Deswegen.
Wurde dann aber ganz schnell auch, also Netflix only. Der Film hat tatsächlich 120 Millionen Dollar gekostet. und hat an den Kinokassen tatsächlich auch nur 144.000 eingespielt, laut IMDb. Ne? Also nichts, weil er dann halt zu Netflix gekommen ist. Finde ich schade. Guillermo del Toro ist ein Kinoregisseur, aber gut, das ist halt Netflix so, wie wir sie kennen. Die einen lieben, die einen hassen sie. Und ja, ich kann dem nichts hinzufügen. Ja, alles super. Christoph Waltz, Mia Goth, Oscar Isaac, Ralph Ineson spielt auch mit. Legit Platz 5. Freut mich, dass das bei dir geschafft hat, weil ich glaube auch, dass der, ja, Guillermo del Toro ist halt richtig geiler Typ.
Ja, Mann.
Wobei ich seine letzten Filme, schwierig, ne?
Ja, aber ich mag ihn einfach als Typ und ich weiß, dass er halt so ein krasser Horrorfan ist. Du weißt auch, sein Haus, dieses...
Ja, ja.
Kann man sich auf YouTube angucken. Der Typ ist ein Sammler. Ja. Einfach deswegen auf Wertschätzung so. Aber ey, was ist bei dir so auf der 5? Was kommt denn bei dir?
Bei mir auf der 5...
Highlights.
Bei mir auf der 5 ist ein Film von Zach Lipowski und Adam B. Stein. Mit Caitlin Santa Joanna, Theo Briones, Richard Harmon, Rhea Kilstead und so weiter und so fort. Die Rede ist von Teil 6 eines sehr, sehr coolen Franchises, was ich schon immer sehr gemocht habe. Für mich ein bisschen in Vergessenheit beraten. Vor allem Teil 1 und 2 feiere ich sehr, auch wegen dem Soundtrack. Die Rede ist von Final Destination 6, Bloodlines, Rest in Peace, Tony Todd.
Yes.
Wir werden dich immer vermissen.
Rest in Peace.
Und was soll ich dazu sagen? Der Film hat ultra viel Spaß gemacht. Ne? Also der war so geil. Der hatte ein richtig geiles Intro. Der hatte richtig geile, kreative Kills. Er war gut produziert. Er hatte ein lustiges Drehbuch. Stunde 50 sind echt schnell vergangen, wie im Flug. Tatsächlich habe ich ihn das erste Mal im Flugzeug geguckt, als ich international geflogen bin. Und dann nochmal zu Hause. Läuft auch auf Wow bzw. Sky. Lustige Story. Als wir in diesem Urlaub waren, war mein Dad gerade bei uns in der Wohnung und hat hier ein paar Tage gepennt, weil er in Berlin war wegen ein paar Arztterminen und so. Dann quatschen wir so, kommen wir zurück, haben so Dinner zusammen, etwas Geiles gekocht, sitzen, quatschen und dann so, ich habe ja einen ganz lustigen Katastrophenfilm geguckt. So, ich so, cool, was da passiert. da ist am Anfang irgendwie so mit so einem neuen Hochhausgebäude, erinnert mich ein bisschen an The Needle in Seattle, sowas, ne? Und das ist dann irgendwie zusammengestürzt, war aber irgendwie auffällig brutal und voll detailliert brutal und so. Und dann nach einer halben Stunde habe ich dann weggemacht, weil es mir dann zu wild wurde. Und ich so, Papa, kann es sein, dass du Final Destination 6 geguckt hast? da hat mein Papa sich Final Destination 6 angeguckt und hat hier irgendwie Dante's Peak erwartet, wegen Katastrophenfilm und sowas, ne, so ähnlich. Also so FSK 12, so nach dem Motto. Ganz lustig, ne? Hat mir viel, viel Spaß gemacht. There you go, Platz 5. Platz 5 meiner Top 5.
Ja, sehr geil, sehr geil. Die Blutlinie hat nicht enttäuscht, ja.
Auf
Daddy
keinen
guckt
Fall.
Auch, ja. Also da instinktiv gesagt, da schalte ich doch mal ein, ne?
Aber interessant, ja.
Aber er hat dich auch darauf angesprochen, ne? Weil er bestimmt wusste, okay, dann Horror und so oder brutal, das kennt mein Sohn bestimmt, wa?
Der dachte tatsächlich, es ist ein Katastrophenfilm so. Er wusste nicht, worum es
geht.
Ja,
geil, die Kategorisierung finde ich auch spannend, ja.
Aber dann habe ich erstmal aufgeklärt, dass das Teil 6 von einem relativ coolen Franchise ist. Wobei ich sagen muss, Teil 3, 4 und 5 sind dann ein bisschen so an mir vorbeigegangen. Und
die muss ich nochmal gucken.
Ja, aber ich weiß es nicht. Also da gab es schon, die Final Destination wird für mich halt durch diese geilen, ultra kreativen Kills definiert. Das macht es halt für mich aus. Ne?
Na klar.
Und wir reden hier nicht von so einem Saw-Kills mit irgendwelchen Ratten, die den Rachen runtergeschoben werden oder irgendeine Alte, die in so ein Bassin voller Heroinnadeln geschubst wird oder sowas, ne? Sondern wir reden hier von wirklich geilen, kreativen, auch sehr blutigen Kills, ne? Und deswegen wohlverdient, richtig geiles Revival von dem Franchise Bloodlines. Fuck yeah.
Ja, fuck yeah, sowas von verdient für deine Platz 5 und knüpft bei mir dann gleich an den Platz 4 ein. Also, weil bei mir kommt Final Destination 6, Bloodlines auf Platz 4 sogar, noch vor Frankenstein, nämlich wegen auf den aufgelisteten Sachen, die du gerade gesagt hast. Ne? Es ist ein geiles Franchise, es ist einfach fürs Horror-Genre immer wieder erfrischend, denn du bekommst halt eben diese kreativen Kills. Ne? Wir hatten, glaube ich, das irgendwo auch schon mal erwähnt, dass diese ganzen Kills, die ganzen Szenarien, es geht ja hier um den Tod, der ihn immer versucht zu verfolgen, weil man ihn von den Tod von der Schippe gesprungen ist. Und es gibt halt eben in der Welt so viele Möglichkeiten zu sterben. Ja? Also wir haben ja oft wirklich Schutzengel um uns rum. Wie oft bin ich dem Tod schon von der Schippe gesprungen? Ja, und deswegen findet man es auch immer wieder spannend, weil du guckst halt zu und du fieberst halt mit und siehst die verschiedenen Items und Sachen, die ja alle auch irgendwo drapiert sind irgendwo. Und du weißt, ist es jetzt die Nadel, die runterfällt, oder ist es die Kerze, die das Seil anbrennt, damit das Beil irgendwie den in zwei teilt, oder dann halt auch diese ganzen Momente, wie die Baumstämme auf dem Laster, die uns heute begleiten, wenn wir irgendwo auf der Autobahn sind. So viele Sachen, die sich tief in unser Leben so eingebrannt haben. Ne? Deswegen finde ich auch manchmal, dass Final Destination viel zu wenig Wertschätzung generell in dem Horrorgenre bekommt. Und ich habe mich sehr gefreut, dass der 6. Teil eben auch wirklich mit einem kreativen Drehbuch kommt, ja, und eben nicht so abgedroschen wieder nur Kills einander reiht mit besonders dummem Acting, ja, wo du dann denkst, so, ach, kann ich mir irgendwie auf YouTube vielleicht alle Kills aneinander geschnitten vielleicht angucken, reicht mir vielleicht auch. Nee, hier war es eben besonders gut erzählt, besonders lustig, gibt es eben auch noch so ein bisschen dieses... Ja, die eine, die sich dann halt eben extrem wehrt mit der Blutlinie und die ist, die sie sich dann eben so komplett, ohne jetzt zu spoilern, eben abkoppelt und so ein bisschen wie bei Halloween 2018 Laurie und die quasi jederzeit da vorbereitet ist auf den Ernstfall. Und Tony Todd, rest in peace, das letzte Mal auf der Leinwand so zu sehen, ist traurig und schön zur gleichen Zeit. Von daher absolut ein Highlight von 2025.
Vor allem, ich bin ja echt emotional geworden, als Tony Todd sich verabschiedet hat aus Bloodlines. Ne, die sind zu ihm gegangen.
Oh ja, Mann.
Die waren da bei ihm in seinem Leichenschaus, Leichenhalle, Krematorium, whatever. Und ich muss mal nachgucken. Es würde mich nicht wundern, wenn sie das irgendwie nachträglich irgendwie mit CGI oder AI oder so eingebaut haben in den
Film. Brauchst, glaube ich, nicht, weil der wusste ja, dass er sterben wird.
Ja, voll, ne? Ja, jetzt, wo du es sagst.
Weißt du?
Und der hat sich dann verabschiedet mit Worten, so irgendwie nach dem Motto.
Stimmt.
Es könnte jederzeit soweit sein, deswegen genieß jede Sekunde und es kommt nicht darauf, wie, sondern wann und wie du mit der Wertschätzung umgehst, bla bla bla. Ich war richtig so, damn, muss krass, das jetzt deep sein? Ich hatte eigentlich gerade eine gute Zeit, Tony Todd, aber jetzt machst du mich traurig, Mann. Ja,
ja, ja. Deswegen meine ich ja, schön und traurig zur gleichen Zeit, weil das habe ich auch so gedacht, so als diese Worte kamen.
Ja.
Aber absolut lohnenswert. Meine Nummer 4 hier.
Nummer 4, Debütfilm von Emily Blichfeld, hat tatsächlich auch eine Oscar-Nominierung bekommen für Best Achievement in Make-up und Hairstyling. Ja, auch, hätte auch sehr verdient, meiner Meinung nach, weil das war echt ganz cool. Mit Lia Myron, Anne Dahl Torp, Thea Sophie Loch-Nels, wenn man das richtig ausspricht. Flo Fergeli, Isaac Kamrod, Malte Gardinger, kennt man alle nicht, weil es sich, wie gesagt, um einen
norwegisch
sehr, sehr indie-lastigen, skandinavisch produzierten Film handelt. Er erzählt die Geschichte von Cinderella aus einer anderen Perspektive, eine düstere Version, und die Rede ist von The Ugly Stepsister.
Hell yeah!
Ich habe mir den angeguckt, auch bei Prime für 4,99 geliehen. Und ich dachte, jetzt kommt hier voll die Body-Horror-Peitsche. Ne? Das ist ja auch so ein bisschen Kryptonit, Leute. Ne? Also Body-Horror, da werde ich schwach für, aber im negativen Sinne. Also ich habe Probleme, bei Body-Horror hinzugucken. Und da gibt es auch so ein paar Szenen in The Ugly Stepsister, die in die Richtung gehen könnten. Aber es ist meiner Meinung nach sehr gut platziert. Mega geile Schauspieler, geile Settings, geile Kostüme. Eine coole Story, weil es halt von der anderen Seite, es wird nicht aus der Sicht von Cinderella gespielt, die heißt auch nicht Cinderella in dem Film, aber man weiß ganz klar, wer sie ist, sondern es wird aus der Perspektive von der Stiefschwester erzählt, von der Bösen, die am Anfang gar nicht so böse ist und dann, Stichwort Charakterentwicklung, ne, ganz stark performt und die ganze Sache ausartet. Digga, ich war mega überrascht über diesen Film, dass er mir so gut gefallen hat, hätte ich nie gedacht. Und deswegen bei mir auf Platz 4.
Sehr geil. Guter Call. Weiß nicht, ob ich mit der Platzierung zufrieden bin, aber der muss halt einfach in die Highlights rein. Gebe ich dir absolut recht. Hast du auch, ja, ich glaube auch, das macht den Film eben auch besonders, eben einfach einen Perspektivwechsel. Und ja, alles frische Gesichter halt auch so. Du musst nicht irgendwie erst wieder dich irgendeine Rolle hineinversetzen oder akzeptieren, dass dieser bekannte Schauspieler diese Rolle spielt oder irgendwie. Du hast keinen Vergleich so richtig. Also wir zumindest sind alles norwegische Schauspieler und die machen einfach einen mega guten Job. Aber ich komme gleich nochmal dazu. Gute Platzierung, cool. Okay, also bei mir auf Platz 3 kommt ein Film von einem Regisseur, den ich vorhin schon mal ganz kurz erwähnt habe, und zwar von Zach Greger oder Greger, und zwar Weapons, die Stunde des Verschwindens, so wie er im Deutsch noch als Zusatztitel, weiß nicht, ob man das immer braucht, ey, aber da macht halt Julia Garner auch mit, sonst haben wir noch Josh Brolin, Alden Ehrenreich, Scarlett Cher, und eine Menge Kids, die in diesem Film mitspielen. Dieser Film ist wirklich besonders. Ich fand The Barbarian ja schon wirklich echt gut. Ja? Und ich war sehr gespannt, was sonst noch jetzt von Zach Greger kommt. Und dieser Film hat es geschafft, was man in anderen Filmen schon hatte, eben mal komplett anders zu erzählen. Ich bin auch wieder mal unvoreingenommen ins Kino gegangen und ich habe extra, wie ich das meistens mache, keine Trailer gesehen, mir nichts vorher durchgelesen. Und es war, glaube ich, auch gut so. Deswegen war ich umso mehr überrascht, wie die Geschichte immer wieder aus einer anderen Perspektive erzählt wird. Sorry, wenn das jetzt schon ein Spoiler ist, dann schaltet jetzt bitte aus. Aber der Film ist deswegen erfrischend und er ist echt schön und er hat auch, der ist so, wo ich sage, okay, du hast ein Reveal, den kann man mögen oder eben nicht, das Ende. Aber zumindest ist das alles so in sich geschlossen, einfach ein echt handwerklich geiler Film. Also man merkt so einfach, der ist so an so einem Reißbrett entstanden, aber eben wirklich smart auch miteinander verbunden. Und ja, und dann kriegt die Horrorwelt eben auch nochmal eine richtig geile Rolle, geilen, bösen Charakter, nämlich Gladys, wo es ja jetzt anscheinend wohl ein Spin-off geplant ist. Wem wundert's? Ich habe jetzt schon damals, also zu Halloween, jetzt zu 2025, habe ich auch schon ganz viele Leute gesehen, die als Gladys dann verkleidet waren. Also das schlägt so seine Wellen und der Film ist deswegen bei mir auf Platz 3. Manche haben den schon höher positioniert, aber das ganze Thema mit dem Okkulten finde ich geil. Aber ich will jetzt nicht spoilern, deswegen versuche ich das so ein bisschen zu umschreiben, falls ihr ihn noch nicht gesehen habt. Aber ich habe das schon mal ein bisschen besser gesehen, also für das ganze Okkulte, aber rein technisch gesehen und wie der Film erzählt wird, der ganze komplette Style. Ich bin einfach mega gespannt, was von Zach Greger noch kommt und der hat nicht umsonst so viel Anerkennung bekommen, dieser Film.
Auf jeden Fall. Also dazu muss ich sagen, Hashtag Spoiler, was du gerade gesagt hast mit Okkult und sowas. Ne? Ich bin ja so froh, dass ich zu diesem Film, ich bin da völlig blind rein. Also ich habe nichts, Ich habe wirklich, ich kannte nur das Cover. Ich habe keine Reviews gelesen, spoilerfreie natürlich. Ich habe keine Trailer angeguckt. Ich habe keine Fotos angeguckt vom Film. Wirklich ganz spoilerfrei reingegangen. Same. Und war dann richtig positiv überrascht, als es dann tatsächlich ins Okkulte gegangen ist. Ich denke mal, die meisten Leute, die sich jetzt den Podcast hier anhören, haben zumindest mal den Trailer gesehen oder wissen, worum es geht. Deswegen würde ich das aber nicht als Spoiler flaggen, aber ja, cool, Platz 3. Hört sich sehr, sehr gut an. Ja, dem kann ich nichts hinzufügen. Geiler Film. Vielleicht habe ich auch gleich noch was dazu zu sagen. Platz 3 bei mir, Revival. Danny Boyle ist wieder am Start. Fast so berühmt und bekannt und talentiert wie der Drehbuchautor Alex Garland. Die Rede ist von 28 Years Later mit Jodie Comer, Aaron Taylor-Johnson, Rocco Haynes, wieder Ralph Fiennes oder wie auch immer der Typ heißt, Eve. Und genau, also Wahnsinn. Also ein richtig geiler Film, geil gedreht, smart gemacht, geile Kameratechnik. Also wenn man mal vom Technischen guckt, ja. Die haben das Ding ja mit dem iPhone 15 Pro Max. Gut, welches Modell
16.
jetzt genau, weiß ich nicht. Ist ja auch Wumpe an der Stelle. Aber ich habe mir immer gedacht so, okay, alles klar, vielleicht machen die das einfach nur, um ein bisschen Geld zu sparen, indem sie jetzt mit iPhones arbeiten oder dass sie vielleicht von Apple auch ein bisschen was bekommen als Sponsoring oder sowas, ne? Alles Pillepalle, alles heiße Luft, falsch gedacht. Die haben einfach, anstatt wie ein Christopher Nolan zu Ari zu gehen und zu sagen, ey, entwickelt mal bitte für mich ein neues Kamerasystem, haben die einfach technisch außerhalb der Box gedacht, indem sie mit dem iPhone 15 gedreht haben und Bullet-Time-Shots gemacht haben, riesige Rigs gebaut haben, wo irgendwie 20 iPhones miteinander verknüpft wurden und so. Guckt euch mal gerne Behind-the-Scenes-Foto an oder bei YouTube oder sowas. Es ist echt mega beeindruckend und die Art und Weise, wie sie dann auch dieses, ich will jetzt nicht sagen Zombie, also ich denke mal, das fällt unter das Zombie-Genre, ne? Aber eigentlich sind sie ja Infizierte, wie wir alle wissen.
Ja, Mann.
Aber wie sie damit umgegangen sind, weil wir hatten vorhin schon das Thema, ne? Ich weiß jetzt nicht in welchem Kontext mehr, aber wir hatten vorhin das Thema zu einer Geschichte, es schaffen, etwas neu zu erzählen, was Neues zu bieten, dass es nicht immer das Gleiche ist, ne? Stimmt, das war bei We Bury the Dead mit Daisy Ridley. Und das haben die hier geschafft, einfach so geil zu erzählen, dass du wirklich erfrischt aus diesem Film rausgekommen bist. Dann hast du noch diese typische Danny Boyle-Handschrift dabei, ne? So ein bisschen dieser Britpop-Pop-Punk-Style, ne? Auch was die Musik angeht, was ein paar Charaktere angeht, die lernen wir dann noch ein bisschen noch besser kennen in The Bone Temple, welcher auch safe jetzt schon auf meiner, in meiner Top 5 landet, 2026 Filme. Und ja, und einfach gut erzählt, was auch die Evolution, was die Biologie macht, auch mit den Infizierten. Man hat jetzt den Hauptmerk eher so auf so eine kleine Gruppe gesetzt. Man hat den kleinen Boy ein bisschen auch etabliert. Ich habe jetzt seinen Namen vergessen, wer das ist. Der kleine Junge halt, um den sich das Ganze handelt.
Spike.
Genau, gespielt von Alfie Williams. Und du hast halt dann Dr. Ian Kelsen, gespielt von Ralph Fiennes am Start. Und einfach mega guter Film. Also guckt ihn euch auf jeden Fall an. Mehr will ich gar nicht erzählen, weil ich nicht spoilern möchte und weil es einem dadurch zu lange her ist, dass der Film rausgekommen ist. Hat den vielleicht nicht jeder gesehen. Ich sehe gerade hier, den läuft gerade bei Netflix anscheinend. Schaut mal rein. 28 Years Later auf meinem Platz 3.
Ja. Ja, ey, gut, dass du ihn in deine Highlights reingemacht hast, weil ich kann schon mal sagen, bei mir kommt er halt nicht vor. Das hat aber auch so seine Gründe. Jetzt, wo ich the Temple of Bone, The Bone Temple, ich sage immer The Temple of Bone, weil ich denke immer The Temple of Doom von The Cypress Hill Album, deswegen kommt das immer irgendwie in meinen Kopf, so keine Ahnung warum, aber den haben wir ja zuletzt gesehen und der hat mich auch mega geflasht und abgeholt, also und dann habe ich den jetzt nochmal mit meiner Frau gemeinsam geguckt auf Netflix und jetzt finde ich den geiler. Weil als ich aus dem Kino kam, als ich den im Kino gesehen habe, fand ich so ein bisschen, aber was auch irgendwo erklärbar ist, dass erst wieder sehr vieles Setting erklärt werden muss. Ne? Wo befinden wir uns? Ist alles gut gemacht, also nicht falsch verstehen, aber ich war mir noch nicht so sicher, wo die Reise hingehen soll, so, ja. Aber du hast auch nochmal einen wichtigen Punkt angesprochen, dass das halt eben wirklich Infizierte sind, weil viele sich da auch so ein bisschen, was sind das für Zombies? Na, es sind ja eben keine Zombies, Mann. Du bist ein Zombie, wenn du es nicht verstanden hast, ja. Also, und ja, das, die Entscheidung eben, das mit dem, ich habe nochmal nachgeguckt, du hattest recht, das ist iPhone 15. Ich dachte, das war das iPhone 16. Aber da sagt iPhone 15 Pro Max hat dann diese Pro Resolution Auflösung, dieses Log-File, was überhaupt so späteres Color Grading überhaupt ermöglicht. Und ja, ey, was dieses kleine Pocket-Tool, was jeder in seiner Hosentasche hat, für Möglichkeiten gibt, ein Kinofilm, klar. Wenn man mal hinter die Kulissen geguckt hat, das, was da für ein Rig dran ist und was da für Extras noch rangeschraubt wird. Auch dieses speziell, diese Szene immer, wenn die Pfeile geschossen wurden, in so ein, dieses so like Matrix-mäßig, da wurden ja auch so iPhone 15 so in so ein Halbkreis um die Person herum so aufgebaut, um halt dann die Szenen so ne, à la Matrix, so, so ein Shutter-Effekt. Und das sah auch richtig geil aus. Das hat richtig was rausgeholt. Ist aber auch so ein bisschen Hommage an 28 Days Later. Denn da war es ja auch so der erste Film, der eben in der digitalen Kamera, das war kinotechnisch einfach, ja, rebellisch. Ja, einfach mal komplett was anderes zu gehen. Ein schöner Film. Ich finde echt gut, dass du ihn raufgepackt hast, weil jetzt würde ich es anders nochmal bewerten, jetzt wo ich den zweiten gesehen habe. Denn die Filme müssen irgendwie back-to-back gedreht worden sein, weil die fühlen sich wie ein Film fast an. So, ja, also ich freue mich schon drauf, wenn der auf der Scheibe draußen ist, dass ich mir die hintereinander nochmal angucke.
Mega. Sounds good. Deine Nummer zwei.
Ja, meine Nummer zwei. Oh, krass. Oh boy. Dieser Film, ne? Der war ja voll lange bei mir auf der Platz 1. Und ich war mir ganz sicher, wenn wir diese Folge aufnehmen und so nochmal so Revue passieren lassen, dann werde ich den 100% auf meine 1 packen. Aber er ist jetzt auf meiner 2. Und zwar Bring Her Back. Dieser Film ist sowas von in your face gewesen. Dieser Film haut so krass in die tiefste Magengrube. Spricht auch viele dramatische Themen an, Verlust und ja,
Trauma.
Aber in einer Trauma, aber alles in einer
Zusammenhalt.
Ja, genau. Es ist wirklich sehr vielschichtig, dieser Film. Jedes Mal, ich habe ihn jetzt zweimal gesehen, jedes Mal entdecke ich gerade mehr. Und beim ersten Mal, ich habe ihn auch im Kino gesehen, als ich rauskam, war ich alleine im Kino und war danach echt krass geflasht. Ich hatte leider nicht mein Podcast-Buddy Marian neben mir, dass wir gleich über den Film reden können. Du hast ihn ja erst spät nachgeholt. Das mich mal verärgert, wenn man denn nicht über die Sachen reden kann, mit denen man sonst immer darüber redet. Ja, aber die hat einfach auch so einprägsame Szenen gehabt, dass ich wirklich, ich habe davon geträumt. Ich habe an diese einzelnen Szenen nochmal gedacht. Die haben sich so eingebrannt bei mir. Klar, hier kommen auch so ein bisschen okkulte Themen und so kommen hier auch vor. Die sind hier so ein bisschen Mittel zum Zweck, aber eben auch geil irgendwie erklärt, warum sie Mittel zum Zweck sind. Ja, ohne jetzt zu spoilern. Und der Film ist wirklich intelligent. Ich kann den, also falls ihr den noch nicht gesehen habt, also der muss unbedingt in euren Player, denn die beiden Brüder hier, die Filippo-Brüder, die haben ja auch, ist ja ein australischer Film und die haben ja auch Talk to Me gemacht, den ich auch schon sehr geil fand.
Ja, voll.
Und das ist jetzt der zweite und ich bin so krass gespannt, was von denen noch kommt. Ja, also da, ich will, alles, was ich jetzt mehr erzählen würde, wäre jetzt schon so einzelne Szenen, aber das ist ja, die denn zu viel erzählen, euch schon zu viel spoilern würden. Aber ich würde am liebsten gerne, weil es gibt so viele einzelne Szenen. Vielleicht machen wir nochmal eine komplette Folge darüber.
100%ig.
Ja, weil also ich würde mich wirklich freuen, weil der hat so viel Potenzial, der Film. Und wie gesagt, beim zweiten Mal jetzt noch mehr den Film verstanden, noch mehr entdeckt. Und der ist wirklich auch brutal. Also wirklich. Also auf so einer mentalen Ebene, aber auch wirklich grafisch brutal. Beides. Der schafft halt eben das, was ich vorhin bei Black Phone 2 gesagt habe, so Dramatik reinzubringen in Horrorfilm. Kann gut gehen, aber nicht, wenn du es immer so auserzählst und dann so auf die Tränendrüse oder irgendwie sowas, sondern hier ist es einfach alles subtil, aber du liest es raus Und es muss dir nicht erklärt werden. Und das machen die beiden eben nicht, die Brüder, die Philippos. Jetzt schon die Fan Philippos. Von den beiden.
Ja, voll. Also genauso sehr, wie ich ein Fan von meiner Nummer 2 bin. Und da kommen wir auch wieder zu, also wenn ich so das Jahr 2025, also wenn ich mal so Highlights markieren kann aus dem Jahr 2025, dann sind es die Zweitwerke von Zach Greger und von den Philippou-Brüdern, ja. Mhm. Zach Greger hat Barbarian rausgebracht, eine absolute Überraschung aus dem Jahr, ich weiß jetzt nicht, wann er rausgekommen ist, 24, 23, bin mir nicht mehr so ganz sicher, aber absolute Überraschung, bei Netflix geguckt und ich war einfach nur so, wow, also I did not see that coming, so, das habe ich nicht kommen sehen. Richtig geiler Film. Und umso gespannter war ich auf Weapons, welcher bei mir auf der Platz 2 gelandet ist, mit einer fabelhaften Julia Garner, ne? Also die war ja so krass gut in dem Film. Und ich kann mich allem, was du gerade dazu gesagt hast, anschließen. Geile Schauspieler, geiles Setting, extrem smart aufgeschlüsselt. Also es hat mich ja schon fast so an so Tarantino-Style erinnert. Ja, so Pulp Fiction mit den verschiedenen Kapiteln. Aber die Kapitel sind hier keine, die verschiedenen Sektionen sind keine Kapitel, sondern es geht um Personen in diesem Film, die dann vorgestellt werden und wessen Geschichte dann anhand der Geschehnisse parallel zueinander ablaufen. Und am Ende ergibt alles Sinn. Es wird mega gut aufgeschlüsselt. Und was der Film auch richtig geil macht, ist, dass du relativ so ab Mitte, würde ich sagen, so Mitte, zwischen Mitte und drei Viertel des Films, weißt, worum es geht in dem Film, also was das Ganze auslöst, wer das Ganze auslöst. Aber das Highlight und der Klimax vom Film sich dann wirklich für das Ende aufgehoben wird. Und ich kann mich nicht erinnern, wann ich das letzte Mal einen Film gesehen habe, der das so geil gemacht hat, anhand alleine dieser Sache, dass diese Geschichten parallel erzählt werden und es aufgeschlüsselt wird, ne? Du hast, wie gesagt, Julia Garner macht es richtig geil, Josh Brolin macht es richtig geil, der Bulle macht es richtig geil und mein persönliches Highlight, ich weiß jetzt nicht, wer er heißt, der Junkie. Ey, was für ein authentischer Junkie, Alter. Also ich habe den, ich hab den bis zu 100% abgekauft, weißt du, dass das wirklich, also dieses Verhalten und wie er spielt und wie er sich gibt und
wie er das verkaufen geil. Will, denn da bei dem...
Ich hab's hart, übertrieben hart gefeiert, ich musste richtig
Austin
lachen.
Austin Abrams,
ja, okay, cool. Ja, geiler, richtig geiler Typ und wie gesagt, ein richtig geiles weiteres Werk von Zach Greger und ich bin echt, also Horror lebt, Diggi, Horror lebt man, weißt du?
Voll,
Zach Greger, die beiden Brother von Bring Her Back, die Philippou-Brüder, die Talk To Me davor rausgebracht haben. Davor war es für mich so ein bisschen so, okay, danke Robert Eggers, Ari Aster, Danke David Mitchell, hier der Bro von It Follows.
Von It Follows, genau, ja.
Und noch ein paar andere junge Regisseure, die wirklich es geschafft haben, hier wirklich geile Werke rauszuzaubern, die auch wirklich, also die auch natürlich ein gutes Budget haben, aber dem man auch offensichtlich eine kreative Freiheit gegeben hat, ne? Um ja, die Geschichte zu erzählen anhand eines kreativen Drehbuchs und das mit einem A-List geil umgesetzt hat, mit einem A-List-Cast. Ne? Ja, und deswegen Weapons bei mir auf Platz 2. Jetzt wird's spannend, mein Freund. Deine Nummer 1.
Jetzt wird's spannend. Ich habe sie auch schon wieder so einen großen Trommelwirbel hier angekündigt.
Aber
ne,
Dicker, jetzt sag bitte nicht The Long Walk, Alter. Ey, wenn du jetzt The Long Walk sagst, dann lege ich auf, Bruder, wirklich, ey, dann reiche ich die Quittung ein, dann reife ich die Kündigung ein, Alter.
Also es ist eine Stephen King-Verfilmung, nein, Spaß, nein, kurz dein Herz stehen geblieben, oder? Gib zu.
Oh, ja, ey, wer
nein,
Katastrophe
nein, wirklich
auf jeden
nicht,
Fall. Ja.
Er kann nicht auf ein Highlight oder ein Lowlight kommen, er ist dafür zu wenig, meiner Meinung nach. Aber
also,
ey, ich rede nicht darüber.
Ich wüsste jetzt echt nicht, also wir haben jetzt schon irgendwie... Ja, okay. Ich glaube, ich weiß, wer. Ich glaube, ich weiß, wer es auf deine Nummer 1 geschafft hat. Aber hau mal rein.
Ja, komm, gib mir den Moment, ja? Also,
gib dir den Moment. Der gehört dir. Der Moment gehört dir, Bruder.
Genau, ich werde auch in deine ersten nicht reinnehmen. Also,
okay,
pass auf.
Okay.
für mich ein Film, den du vorhin schon kurz angekündigt hast, eben auch, wo ich mich ein bisschen noch zurückgehalten habe, aber ich kann alles, was du sagst, halt auch schon unterschreiben. Ne? Mega gute Schauspieler, alles frische Gesichter. Hier muss ich gleich nochmal hervorheben, die werde ich mir merken. Lea Myhren, ja? Und zwar von Emily Blichfeld, The Ugly Stepsister. Und das spannend. Hätte ich ja so nicht gedacht. Denn
nice.
Den Film wollte ihn fast gucken in den York-Kinos wieder und habe mich dann für andere Sachen entschieden und dachte so, naja, so Ugly Stepsister irgendwie. Ich habe mich so ein bisschen von den Cover leiten lassen und der hat da so eine komische Maske halt auf und ich konnte es mir halt nicht wirklich erklären und dann stand so Body-Horror und dann war ich mir nicht so sicher, ob ich den jetzt irgendwie, ich hatte schon Body-Horror, erzähle ich nachher noch zu, also nicht persönlich, aber also hatte jetzt nicht irgendwie nur so einen Pickel oder so sondern ich hatte tatsächlich andere Filme, die auch angeblich Body-Horror sind. Aber hier haben wir einfach erstmal der Stil. Dieser Film ist so geil vom stilistisch, weil er erinnert mich wirklich an diese alten Märchen. Alleine die Wahl der Credits, des Fonts, wenn alles anfängt. Es wirkt wie ein Film aus den Spät-70ern. So richtig schön warm, obwohl es ein kaltes Setting ist. Und dann natürlich, was du vorhin schon erwähnt hast, was hier natürlich eben das Besondere ist, dass wir die Verdrehung der Charaktere haben, auf den man sich fokussiert, nämlich auf der Geschichte ich will ja nicht zu viel erzählen, der Schwestern, die Cinderella eben nicht so besonders gut zugute sind oder ihr Böses wollen. Und man wird aber auch in diesen Film so reingeworfen. Es wird nicht viel erklärt, wieder, was ich immer sehr geil finde und zu schätzen weiß. Du machst es einfach mit Bildsprache und du verstehst, dass die Charaktere introduced werden, aber dann wird nochmal das Blatt wendet sich dann plötzlich und Dinge sind ganz anders als zuvor gedacht werden. Also, wenn ich jetzt so vergleiche, wie hieß nochmal der Film mit Demi Moore zuletzt? Ich komme gerade nicht drauf. The Substance. Ne? Ja, genau. The Substance. Der hat ja im Grunde genommen auch so ein Body-Horror, eben gerade ums Alter werden oder um Schönheit. Hier geht es halt auch viel um dieses Thema, die perfekte Schönheit und Standards in der Gesellschaft, was ja ein Cinderella-Thema nicht unbedingt ist, aber hier zum Thema gemacht wird. Also hat es auch so einen modernen Approach hier und da wird es dann halt auch schon brutal, ne? Weil da wird am Körper rumgewerkelt und da kann man schon ein bisschen Kopfkino, das ist jetzt wirklich nicht gespoilert, aber da kann man schon mal so ein bisschen sich vorstellen, was da alles so passiert. Und das ist wirklich teilweise richtig eklig, wie du es auch schon gesagt hast, so Body-Horror. Es geht echt an die Substanz. Teilweise musst du wirklich weggucken. Es ist wirklich graphical, es ist Practical Effects. Es hat so viel Charme und es ist auch so vielschichtig. Also diesen Film, den könnte ich auch nochmal eine komplette Episode geben. Der Film hat mich sowas von überrascht, weil ich überhaupt nicht mit gerechnet habe, dass der irgendwie auf meine Liste landet. Deswegen auf 2025 mein Lieblingsfilm.
Also ich kann mich daran erinnern, als ich den gesehen habe und dir dann so eine Sprachnachricht dazu geschickt habe, ich dachte so, Diggi, Alter, guck dir den mal an. Der war echt überraschend gut, weil ich hätte es nie gedacht. Ne?
Ich auch nicht. Nee.
Und dann, weil ich dachte schon, ich weiß eh, worauf es ankommt und sowas. Aber das ist halt auch das Geile an diesen jungen Regisseurinnen. Jetzt in diesem Fall war es eine Frau. Weil die halt so einen ganz neuen Blickwinkel mit reinbringen. Die trauen sich was. Die machen sich noch richtig Gedanken, wie sie kreativ sein sollen. Und das merkt man im Film wirklich an. Ja, so, ne? Und was ich auch gut fand am Film, ist, dass das auch so eine diese Early-Stage-Schönheitschirurgie, ne? Ohne jetzt zu viel vorwegzunehmen, diese Early-Stage, ne? Das ist so ein bisschen Trial and Error. Ne?
Ich glaube auch nicht, dass alles davon wirklich
natürlich nicht. Ach, aber Digga, natürlich
so man kann sich gut vorstellen.
Historisch gesehen nicht akkurat und sowas. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ne?
Hat aber auch, ist ja auch egal, hat ja auch nicht den
Aber
Anspruch,
die Methoden, Aber die Methoden, die da auch angewendet werden, krass, ne, ja, wenn es auch zum Beispiel ums Schlankwerden geht, ne, wir haben jetzt hier die Abnehmspritzen, die machen jetzt hier die Runden und weiß was ich was und sowas, ne? Das ist alles schon ganz, ganz cool gemacht, ganz
alles moderne Themen
und cool gelöst und
auch
deswegen
so Kritik
guter Film.
An das Patriarchat, so, weißt du, so, diese Männerwelt und das wird auch hier nochmal ein bisschen in den Fokus gepackt oder angeschnitten so. Also was heißt ein Fokus gepackt? Aber er ist vielschichtig, der Film. Und ich freue mich schon, nochmal den zu gucken. Ja.
Und er traut sich auch was, weil er halt auch sehr explizit in den Darstellungen ist, wenn es zum Beispiel irgendwie darum geht, Sex zu haben oder sowas. Ne?
Ja.
Das muss man an der Stelle auch erwähnen.
Das auch. Und ich finde, der hat eben diese ekelhaften Szenen, aber es hat dadurch auch so eine schwarzen Humor irgendwie so ein bisschen, ja, also total, ganz perfide und das, wie gesagt, sehr vielschichtig. Falls ihr ihn echt noch nicht geguckt habt, Serkan ist gehypt. The Ugly Stepsister ist da.
Serkan ist richtig gehypt, ey, ich merke schon. Ja, 10 von 10, bester Film ever.
So wie ich es mal damals bei Nosferatu gemacht habe, wo ich dann später gesagt habe. Aber ey, wirklich.
Ey, war ein guter Film, aber er hat auch seine leichten Schwächen, sowas, ne. Na gut, meine Nummer 1, ich glaube, es liegt auf der Hand. Zweiter Film von den Regiebrüdern Danny und Michael Philippou nach Talk to Me, von welchem ich auch sehr beeindruckt war, sehr cool war. Die Rede ist von Bring Her Back. Und, Alter, also dieser Film ist auch eine... wow, also ich habe irgendwie nach einer Stunde habe ich mal Pause gemacht. Und hab mal Serkan geschrieben, einfach nur so in Großbuchstaben WTF. Weil ich mir dachte so, wow, ich hätte nie gedacht, dass dieser Film so ist, wie er ist, ja. Also,
ich habe gegrinst von einer Seite zur anderen, weil ich wusste, dass er dir gefallen wird. Und ich wusste, endlich guckst du ihn, ey, wirklich.
Ja,
ey.
Ja, ich habe mir echt zu lange, also ich glaube, mich hätte der im Kino noch deutlich mehr weggeklatscht als bei Prime geliehen für 4,99. Sally Hawkins spielt hier Laura, spielt eine traumatisierte Mutter, die, jetzt auch kein Spoiler, ne, die ihre Tochter verloren hat durch einen tragischen Unfall und 20 Jahre in einer Anstalt, beziehungsweise nicht in der Anstalt gearbeitet, aber in einer Institution, wo halt Foster Children vermittelt werden, also Waisenkinder vermittelt werden. Punkt. Dazu mehr sage ich jetzt an der Stelle nicht.
Besser,
Mehr sage ich jetzt an der Stelle nicht. Und die nimmt dann halt zwei Geschwister auf, Bruder und Schwester. Aus gutem Grunde, welchen wir noch entdecken werden. Ich würde jetzt am liebsten was über blackangeltapes.net sagen, bin mir aber der Meinung, dass das hier schon auch wieder zu viel gespoilert wird. Der Film hatte super viele What-the-fuck-Momente, er ging mir unter die Haut, das Ende war ultra krass. Der Turning Point war ultra krass. Am Anfang dachte ich mir erstmal so, okay, was geht denn hier ab? Wie gesagt, ich will nichts sagen über meine Eindrücke. Wir widmen diesem Film gerne nochmal eine extra
Sehr
Folge.
Gerne.
Deswegen halte ich an der Stelle meine Schnauze, habe auch schon viel zu viel geredet heute. Aber wenn ich sage, Danny Philippou, Michael Philippou und Zach Cragger, danke euch für diese geilen Beiträge und wenn du
Voll
mich fragen
Mann.
Würdest, unter was für einem Stern steht denn so das Jahr 2025, dann würde ich sagen, dann würde ich diese, das Regieduo nennen und diesen Regisseur nennen, also von Bring Her Back und von Weapons, weil es macht echt Bock. Und Highlight für mich natürlich auch noch, sehr spannend 2025, das Revival von 28 Franchise, weil auch Bone Temple so übertrieben geil ist, den wir uns jetzt vor 2 Wochen, glaube ich, im Kino angeguckt haben, der wirklich sich ganz was hat, was ganz Neues hat einfallen lassen. Also der hat so diesen Turning Point gebracht in so einem, sag ich jetzt, Zombie-Franchise, ne, weil er so kategorisiert wird. Das habe ich bisher auch noch nicht gesehen und das sind so auf jeden Fall meine Highlights aus dem Jahr 2025, worth mentioning.
Ja.
Und dann sind wir auch schon am Ende unserer Low und High Five.
Ja, also Bone Temple, Jimmy fucking awesome.
Jimmy fucking awesome, muss man einfach so sagen.
Das müssen wir unbedingt besprechen dann, ja.
Es gibt noch ein paar Filme, die ich sonst noch so gesehen habe, so Honorable Mentions, die es nicht in meine Listen geschafft haben.
Haben wir gesagt, schieß mal los.
Den ich noch mal ein bisschen Respekt zollen möchte. Und das ist einerseits, ist das tatsächlich auch Sinners. Einerseits, weil ich die erste Stunde oder die erste Hälfte vom Film hat mich echt mitgenommen im Kino. Kinoerlebnis war zwar leider wieder nicht das geilste, weil überall um uns rum getuschelt wurde und gesnackt wurde und getrunken wurde. Und ich bin ja dann leider so ein bisschen empfindlich so, ne? Weil ich einfach diesen Film genießen würde und dann auf einmal eine Reihe hinter mir ne, an der ruhigsten Szene. Aber super geiler Film, Sinners, hat mir sehr gut gefallen. Der zweite Film, den ich auf jeden Fall nochmal erwähnen muss, ist Good Boy, weil es war ja auch so ein bisschen so das Jahr der, also der Perspektiven, ne? Wir haben hier Good Boy und Good Boy, wie heißt Indy heißt er, wird gespielt von einem Nova Scotia Duck Tolling Retriever, so nennt sich die Hunderasse.
Super süß, süß, diese Rasse, ey, wirklich, Mann.
Ultra süß, wirklich so, so süß, Alter. Und die Geschichte erzählt, wird aus der Hundeperspektive erzählt und der Hund kriegt quasi mit, wie Herrchen von einem Dämon immer mehr und mehr besessen wird und versucht ihn zu retten. Und ich bin selber Hundebesitzer, also bin mit Hunden groß geworden. Hundebesitzer bin ich nicht, aber wir haben einen Familienhund. Das war auch ganz süß, gerade als hier ein bisschen Silence war und du gefragt hast, ob ich da bin. Der Brief wurde bei uns in den Schlitz geworfen.
Okay.
Sie hat den genommen und hat den mir gebracht. Dann habe ich sie kurz gelobt und wie fein und süß sie ist und sowas.
Krass, aber dachte sie wahrscheinlich auch erstmal ein Geist.
Ja, Digga, hundertprozentig, ne? Und super cooler Film, ist auch sehr kurzatmig. Ja. Also ich glaube, der geht nicht mal. Ich glaube, der geht
zwölf Minuten.
Ja, okay, Stunde 10 hätte ich jetzt gesagt, Stunde 12 geht der. Aber da dachte ich mir auch so, ja, was willst du noch größer erzählen? Weil es ist genau richtig, genau sowas, richtig. Ne?
Voll,
und cool gemacht auf jeden Fall, weil wenn man Hunde auch kennt, man merkt halt, man sieht die Gesichter halt nie von dem Besitzer und von dem anderen Menschen. Ne?
Das fand ich auch gut, ne? Dass die Aufmerksamkeit halt wirklich echt nur bei dem Hund liegt. Und auch so ein bisschen,
ja, und
wie wir uns vielleicht vorstellen, wie ein Hund so auch die Welt so ein bisschen sieht, so, weißt du?
Ja, absolut, absolut. Und man merkt auch immer ganz genau, wenn er ihn halt anschreit, wenn du einen Hund anbrüllst, dann reagiert der Hund anders. Und davon mache ich mir immer so ein bisschen Sorge im Filmen, wenn mit Tieren gedreht wird viel. Aber in dem Fall alles gut. Du weißt, du siehst ganz genau, der Hund wird angeschrien, aber es wird natürlich dann im Edit, im Post rübergelegt. Der wird nicht echt angeschrien, sonst wäre die Reaktion auch ganz anders. Aber dementsprechend funktioniert der Film halt auch wahnsinnig cool. Ne?
Ja. Ist übrigens der Hund von dem Regisseur, von Ben Leonberg.
Und die haben auch
wirklich lange gebraucht. Ja.
400 Tage fast haben sie gebraucht, ne, für den Film.
Ja,
und er meinte einfach so, als er gefragt wurde, wieso habt ihr 400 Tage für den Film gebraucht? Well, because it's a dog, weißt du?
Ja, und da wird eben gute ganz Antwort, entspannt, ne? Ganz logisch auch, ne? Ja.
Und,
sehr gut, dass du den auch noch erwähnst. Und noch einen hast du?
Ja, ich habe noch einen, ja. Und den wollte ich einfach auch nochmal erwähnen, weil im Nachhinein hat er mehr Spaß gemacht als währenddessen, weil das Kinoerlebnis auch hier wieder sehr, sehr fragwürdig war, ne, mit den Ladies, die auf einmal neben uns, ich habe die ihre Gläser ausgepackt haben, ihre Soda und dann gluck, 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 gluck und, ne, und hier und da. The Monkey.
Krass. Ja, okay. Es ist lustig, weil ich glaube, ich komme gar nicht mehr dazu, dass ich irgendwie meine Mansions, weil du hast fast alle erwähnt, die ich auch. Aber geh weiter, sorry.
Du, nee, da gibt's gar nicht mehr viel zu sagen. So, The Monkey ist einfach ein cooler 90-minütiger Film. Ein bisschen so Final Destination-Style. Ne?
Haben wir ja auch eine Episode gemacht. Ne? Also
ja, stimmt. Wir haben auch eine Episode, die ist auch sehr erfolgreich tatsächlich gewesen. Hat Spaß gemacht und im Nachhinein ganz cool. Und dann gibt es natürlich auch noch weitere Filme. Also ein Film, den wollte ich auf jeden Fall noch erwähnen. Until Dawn, ganz coole Spielfilm-Adaption tatsächlich. Ist nicht so 1:1 wie das Spiel, aber wenn man das Spiel gezockt hat, dann erkennt man hier und da und tralala, ne? Haben sie clever gelöst auf jeden Fall, ohne das Spiel nachzuerzählen. Und das sind so 4 Filme, die ich auf jeden Fall nochmal erwähnt haben wollte.
Ja, gut, da hast du eigentlich alles, was gerade noch auf meiner Liste war, eigentlich schon erwähnt. Ich dachte, jetzt habe ich noch die Chance, Until Dawn noch reinzuquetschen, aber dann hast du es halt gesagt, ja, ist auch vollkommen okay. Aber ich finde es immer schön, wenn wir diese Folgen aufnehmen, dass wir uns ja selber die Listen ja nicht irgendwie gegenseitig spoilern, sondern wir machen uns dann immer schon so auf WhatsApp so ein bisschen, hey, sehr Dicker, was ist denn bei dir, ne, wirst schon sehen, da wirst du nicht drauf kommen und du wirst nicht glauben, was ich für einen kontroversen Hot-Take hier habe, ja. Und war jetzt eine geile, ja, war schön darüber mit dir zu quatschen. Ich hoffe, ihr konntet alle da was rausnehmen. Nochmal alle, die ich mit Sinners verprellt habe, ne, nochmal, du hast es ja auch nochmal die Wertschätzung für den Film nochmal angepreist, weil das muss man natürlich sagen, ne? Der hat auch ganz viel technische Sachen neu gemacht. Ich fand das interessant, diesen Hollow Rig, ja, das ist ja so wie so ein Gestell, was die letztendlich so ein Rig, was sie rummachen, mit ganz vielen Kameras um das Gesicht von Michael B. John. Und so haben die dann mit Machine Learning quasi sein Gesicht eingespeist, ja. So war es für die Schauspieler nachher einfacher, weil am Set konntest du halt einfach den anderen Charakter halt stehen lassen und die wussten halt immer ganz genau, wer Smoke ist und wer, wie hießen die beiden nochmal?
Keine Ahnung, Smoke oder
ich
irgendwas.
Ich kann es jetzt nicht aus der Hüfte schießen, aber genau, Smoke and Stack. Genau, und so war das für die Schauspieler einfach. Also technisch gesehen auch eine Menge rausgeholt. Dem muss man sagen, manche mögen Musicals. Ich mag es überhaupt nicht, aber ist okay. Ist ein bisschen Tanz und es ist alles original. Es ist nicht irgendwie irgendein Remake. Und von daher gibt es dafür auch schon mal eine Wertschätzung. Ich gönne es denen, dass der so viel Aufmerksamkeit bekommt, halt wie gesagt nur horrortechnisch. Ja. Ist das unsere Liste und ich hoffe, ihr hattet echt viel Spaß. Ich hatte es.
Ja, Mann, war cool, hat Spaß gemacht, wieder die erste Folge jetzt aufzunehmen und zu releasen am unserem Jahrestag. Und so ein bisschen Fahrplan für 2026, den wir uns überlegt haben. Wir wollen endlich mal ein bisschen mehr, weil wir sind ja jetzt, müsst ihr euch vorstellen, wir haben zwar ein Instagram-Profil, aber wirklich, wir posten wirklich nur unsere Folgen mit ein paar Hashtags, ne, damit die Leute, wenn sie irgendwie auf Instagram uns finden oder uns suchen, wissen, okay, wir leben noch, ne, und dann natürlich zu verlinken auf unseren Podcast bei Spotify, Amazon Music oder Apple Music. Und was das angeht, wollen wir einfach ein bisschen aktiver werden, was Social Media angeht. Wir wissen zwar noch nicht wie, aber irgendwie werden wir es mal machen, weil wie gesagt, bisher sind wir 90% organisch gewachsen und dann wollen wir auch, wir machen weiter mit unseren zwei wöchentlichen Releases an neuen Folgen, aber darüber hinaus wollen wir uns auch mehr ins Kino setzen für euch. Wir wollen öfters ins Kino gehen, wir wollen öfters neue Filme besprechen, die rauskommen im Jahr 2026 und das gemischt mit einer guten Portion an Klassikern, an Filmen, die wir mögen aus den 19. Jahrhundert, 20. und 21. Jahrhundert, ne, da gibt es ja eine Menge, also langweilig wird es nicht. Ja, und das ist so ein bisschen die Richtung, die wir gehen wollen. Und vielleicht überraschen wir euch ja auch mit dem ein oder anderen neuen Format bei Horrorherz. Lasst euch überraschen.
Lasst euch überraschen. Und ich habe gehört, hat mir jemand gesagt, bei Instagram gibt es so eine Funktion, da kann man den Inhalt, die Sachen, die wir posten, teilen. Also wenn ihr uns helfen wollt und uns unterstützen wollt, könnt ihr das gerne ruhig machen, ne? Also ich sag ja nur, ne?
Gerne, gerne. Ja, auf jeden Fall. Und wie gesagt, lasst uns, also wir freuen uns wirklich über jeden Kommentar. Wir feiern den Austausch mit euch sehr. Also wenn ihr was zu sagen habt, wenn ihr irgendwie mal Top 5, Low 5 euren Kombi dazu dalassen wollt, dann sagt gerne Bescheid. Wir tauschen uns gerne mit euch aus und freuen uns drüber, über das Engagement. Ja, und in dem Sinn würde ich sagen, Serkan, vielen lieben Dank für die fast zwei Stunden. Hat Spaß gemacht. Nächste Folge gucken wir mal, was es wird. Aber ich denke mal, wir haben uns das schon abgesprochen. Und folgt uns, liked uns, gebt uns eine gute Bewertung, wo auch immer ihr uns hört. Und in dem Sinne, macht's gut.
Tschüssi.